Wie bist du Comedian geworden?
Mann, ich habe jahrelang echt so viel Selbstsuche gemacht. Mit Psychedelika, mit Therapie, mit Reisen, mit irgendwelchen Workshops. So. Weil mir ging es früher wirklich beschissen. Ich war so richtig krank depressiv. Ich konnte das erste Mal aus diesem Konstrukt Nikolai Binner, diese Persönlichkeit, ich konnte aussteigen. Ich habe noch nie darüber eigentlich so richtig öffentlich geredet, so krass.
Wenn du Leute um dich rum hast, mit denen du keinen 100% guten Vibe hast.
Gutigen, Alter. Digga, du bist wie Baerbock in Schwarz, Alter. So. Wir haben keine Einschränkung der Pressefreiheit, Alter. Du kannst Gott nicht herausfordern. Ich mache meine Abendroutine, ich bete, ich habe aufgehört mit Masturbieren vor anderthalb Jahren.
Ja? Ursprungsenergie irgendwie zu konzentrieren, so.
Ja, Mann, ich geil, wie du... Oh, ey, ich bin gerade so dankbar, dass wir dieses Gespräch haben.
Also du warst quasi so auf dem...
Aufsteigenden Ast, Digga.
Bist du dann über Corona geredet?
Jetzt ist die Zeit der Kunst, was zu machen und zu sagen, ne? Und dann gucke ich, was machen die Comedians? Leute, was machen eigentlich diese Querdenker? Sind das alles Nazis? Ich denke mir so, wollen die mich verarschen? Weißt du, die Umstände kreieren keine Schlangen, sondern die Umstände zeigen dir nur, wer bereits eine Schlange ist.
Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und
ich... Alles läuft.
Geil. Spielst du auch Instrument?
Manchmal, ja.
Ja?
So geht, also ich kann ein paar Frauen beeindrucken mit zwei Liedern. Alter. Aber die zwei Lieder kann ich...
Zeig mal.
Jetzt muss ich nur gucken, wo mein Capo ist.
Lass mal krachen, Junge.
Wo ist mein Capo, Alter?
Kannst du auch singen, oder was?
Na, geht's so,
oder? Schön, Digi. Entspannt voll. Relax. Süß. Hast du dir selber beigebracht oder hast du Unterricht genommen?
YouTube.
YouTube?
Ja.
Wie lange hast du gebraucht?
Für das Lied so, da habe ich ein bisschen gebraucht. Das war eines der ersten Lieder, die ich gespielt habe.
Ja.
Da ist das Capo, Mann. Jetzt hätte ich sogar mit dem scheiß Capo spielen können.
Alles cool.
Alhamdulillah, aber jetzt ist eh vorbei, ne? Ihr, läuft eigentlich schon alles, ne?
Läuft alles.
Ah, Digga, okay, alles klar.
So läuft es hier bei uns.
Okay. Jetzt läuft es. Ey, wir sind quasi schon mittendrin, ne?
Ja, wir sind immer mittendrin.
Auf. Oh, fuck.
Mittendrin statt nur dabei.
Mittendrin statt nur dabei, dann.
Sir.
Hier ist der Nikolai, was geht? Okay, let's go, Mann.
Ich freue mich.
Cool, ja, ich mich auch, Alter. Ich freu mich,
dass du hier bist, Bro.
Ja, danke, ich freue mich auch, dass du hier bist.
Mal in der Wohnung so, ist ein ganz anderer Flavor.
Ja.
Schön,
ja.
Wohnzimmer-Feeling, das mag
ich. Ja, Mann, direkt afrikanische Trommel, ich habe mich auf deinen Tribe eingestellt, Alter.
So. Können direkt mal ein Intro spielen hier. Willkommen. Du kannst es doch so geil, hau mal rein jetzt hier, Digga.
Okay, alles
mach
klar.
Mal so zwischendurch. Okay, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge. Komm ins Café, wir müssen reden. Heute mit Nikolai Binner. Was geht ab, Bro?
Geil, dass du da bist, Mann.
Danke. Alles cool?
Ja, bei dir, Alter? Mega cool.
Ja, richtig nice, ey. War ja sehr spontan gewesen jetzt, ne?
Ja, geil, dass du gefragt hast. Finde ich cool, Mann. Ich kannte dich vorher gar nicht so.
Echt, ja?
Ich kenne dich ja so gesehen immer noch nicht so wirklich, ja.
Hast du noch nie was abgecheckt von mir so?
Ich habe dich abgecheckt, dann, als du mich angeschrieben hast. Ich kannte dich vorher noch nicht, ne?
Okay, killer.
Ja, ja.
Geil.
Ja.
Ich habe dich entdeckt beim Podcast 100% Real Talk.
Ach, geil, mit
Boogie und Belasch,
ja.
Genau.
Boogie und Belasch, ja.
Und auch schöne Grüße gehen raus an meinen Livestream-Chat, die haben mir auch ab und zu meinen Chat reingeschrieben, mach mal einen Talk mit Nikolai Binner.
Ach echt, geil. Ja, cool, dann Grüße raus an die Homes, die das empfohlen haben.
Ja.
Ja, ja.
Und dann habe ich dich auch mal ein bisschen abgecheckt und so und ich habe gesehen, man hat halt mindestens eine Parallele so.
Ja, ja, mindestens eine. Also ich meine, ganz klar erstmal die physische Komponente. Wir haben ungefähr gleich viel Muskeln.
Ungefähr den gleichen Körper, genau.
Digga, ich komme mir so eklig, ich komme mir echt so unsexy vor, wenn ich einfach nur mit dir in einem Raum sitze. Alter. Du bist einfach so geil, Digga. Ich schau dir. Schau, wie gut siehst du aus, alles gestört.
Dankeschön, Bro. Aber du siehst auch fresh aus, Bro.
Props. Digga, ja, ich sehe nur fresh aus wegen meiner Jacke. Das ist alles, was an mir. Nee, ich war tatsächlich, das ist so ein bisschen so mein einer Komplex. Ich war nämlich früher tatsächlich ziemlich stämmig so. Ich war so, ja, ich war so, hab so regelmäßig Thai-Boxen gemacht und Kraftsport. Und dann habe ich irgendwann pfeifisches Drüsenfieber bekommen. Das war 2014. Das hat mich dann so umgenockt, dass ich bis heute quasi so ein bisschen an den Nachfolgern rumknabber. Ich habe quasi Long-Covid, nur anders. Und,
erklär mal, was ist denn das für eine Krankheit? Also ich habe schon mal gehört auf jeden Fall.
Das ist, das ist einfach nur so ein Virus halt, ne? Und das haben so 90% der Weltbevölkerung. Und voll viele Leute kriegen das auch, ne? Das ist jetzt nichts, sage ich mal, Besonderes so. Aber nur manche Leute, also in ganz seltenen Fällen, die recovern irgendwie nicht mehr richtig. Ja, die kommen nicht mehr richtig auf die Beine.
Und was sind da so die Symptome? Also was waren da?
Du bist halt extrem müde die ganze Zeit. Und bei mir ist halt so, wenn ich richtig krass trainiere zum Beispiel, werde ich halt irgendwann einfach krank. Und ich habe es über die Jahre natürlich immer wieder probiert. Ich habe auch Ayurveda-Kur in Sri Lanka, ich habe jeden Scheiß gemacht. Ich habe mir Kambo-Krötengift in den Oberarm reingebrannt. Ich habe wirklich jeden Kack gemacht, um zu versuchen, das irgendwie komplett auszukurieren. Krass. Und hat alles nichts gebracht, Digga. Ich habe bestimmt so Arztrechnungen von 10.000, 20.000 Euro produziert die letzten Jahre. Einfach jede Station abgeklappert, die geht.
Damit du wieder fit.
Ja, Digga, weil, Mann, ich bin eigentlich Sportler durch und durch so, ja. Und das nervt mich richtig, dass ich so halt nicht so fit bin, wie ich eigentlich gern wäre, ne?
Kenn ich.
Weil ich bin auch so einer, ich raste gern aus, weißt du, ich Sparring und so und dann einfach Fitti, das ist für mich Lebensinhalt immer gewesen und das ging dann halt. Ich meine, dir brauche ich nicht erzählen. Stell dir mal vor, du könntest jetzt jahrelang...
Ich habe jetzt auch seit 4 Monaten oder so, habe ich brutale Rückenschmerzen so. Also im linken Bereich und es streut auch mittlerweile richtig in den Bauch, in den ins Bein rein und so. Und ich war jetzt auch schon so wie du bei 1000 Ärzten, Osteopathie, Kernspind gemacht von der Hüfte, da hingegangen, hier hingegangen, Stuhlprobe abgegeben, Blutprobe abgegeben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es kann sein, dass es wirklich nur vielleicht der Rücken oder die Bandscheibe ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht ist da irgendwas passiert oder vielleicht ist irgendwas im Körper noch falsch so.
Ja.
Und für so einen Typen wie mich ist das auch die Hölle. Also jeden Tag natürlich. Mit Schmerzen aufzustehen.
Natürlich.
Wenn du auch trainieren willst, ich bin halt kaputt, also ich gehe dann trotzdem pumpen, auch mit den Schmerzen des Todes so. Ich kann nicht anders.
Ja,
ich
muss, klar, natürlich,
ich muss das machen so. Ja. Aber ich merke das genauso, wie du gesagt hast. Ich gehe trainieren und einen Tag später liege ich flach.
Ja. Ja,
also den Tag nach dem Sport bin ich erstmal wirklich ein Knockout so. Aber ich gehe dann halt immer wieder. Also ich kann es halt nicht. Ich hoffe mal, das kommt irgendwie raus, was das genau ist.
Ja, ich hoffe es für dich, weil da wird schon irgendwie rauskommen. Ich meine, sowas müsste ja irgendwie eigentlich heilbar sein. Das, also ich denke mal, alles ist heilbar. Deswegen, Digga, ganz ehrlich, was ich mittlerweile mache, weil diese ganze Schulmedizin-Kacke nicht funktioniert hat. Und das, ich habe auch all die Videos über jetzt all die Jahre, ich habe noch nie darüber eigentlich so richtig öffentlich geredet, so krass, weil ich keinen Bock habe auf diese ganzen Leute, die dann ankommen und dir Mitleid geben. Und dann so, oh, weißt du, und dann kommt die mit ihrer Leidensgeschichte oder so, mit ihrer, also sowas will ich gar nicht hören.
Weißt du?
Nee, das Ding ist,
ist doch schön,
ich will nicht, das ist schön auf der einen Seite.
Aber du hast keinen Bock auf diese Mitleidsschiene.
Nee, genau. Und ich will vor allen Dingen nicht diesen Vibe in mein Leben reinziehen, dass ich mich damit identifiziere und ständig mit diesem Thema beschäftigen muss. Weißt du, deswegen thematisiere ich das nicht.
Verstehe ich.
Und erst wenn ich das quasi für mich gelöst habe, war so mein Ziel, dann werde ich es mal wirklich so in einem Video thematisieren. Leute, das und das könnt ihr machen oder das und das hat mir geholfen. So. Aber solange ich noch nicht so wirklich die Lösung dafür habe, rede ich da gar nicht groß drüber. Und halt einfach mein Maul und ganz ehrlich, mittlerweile später einfach nur noch zu Gott. Also das, deswegen, ich denke, mittlerweile Gott soll mein Arzt sein und das für mich machen, weil ich habe es anscheinend nicht gepackt.
Bist du gläubig, ja?
Ja, mittlerweile schon, ja.
Was heißt mittlerweile? Wie hast du da hingefunden?
Mann, ich habe jahrelang echt so viel Selbstsuche gemacht, eigentlich mein Leben lang. So mit Psychedelika, mit Therapie, mit Reisen, mit irgendwelchen Workshops, so. Das war so eine richtig anstrengende Suche, weil mir ging es früher wirklich beschissen. Ich war so richtig krank, depressiv, so richtig gefickt einfach, ja. Und das war auch, glaube ich, noch der Grund, warum ich dieses Fieber auch so wegficken konnte. Weil, weißt du,
weil du mental auch nicht stark
warst. Weil ich mental schon so, weil es mir so mies ging, glaube ich. Und wenn es dir schlecht geht, dann ist dein Immunsystem auch nicht gut, ne?
100%.
Und wenn dann was reinballert, dann kann ich das viel mehr wegficken, wie wenn du halt, wenn es dir sowieso gut geht, ne? Dann kämpft der den Virus einfach weg. Aber wenn du eh schon irgendwie, wenn so ein geschwächtes System, ja, und dann sowas reinkommt, Und Mann, Alter, dann habe ich habe jahrelang einfach nur Selbstsuche gemacht, versucht mich irgendwie klarzukommen, herauszufinden, wer ich bin und so. Und gucken, was ich machen muss, damit es mir gut geht, damit ich mich wohl in meiner Haut fühle einfach. Ne? Und
was hat dir da am meisten geholfen oder beziehungsweise was hast du alles probiert? Was hat dir welchen Effekt gegeben so?
Boah, das ist eine Summe aus super vielen Sachen. Also was mir super geholfen hat, ist natürlich Meditation. Das muss ich täglich machen, wirklich, sonst falle ich auseinander. Wenn ich nicht meditiere, weil ich bin so ein Suchtmensch, oder was heißt, ich bin ein Suchtmensch, ist auch so ein Label, aber ich neige dazu, zu suchtartigen Verhalten. Und wenn ich nicht meditiere, dann junk ich richtig ab. So, dann alles, egal was, weißt du? Weil ich aber auch.
Da kommen immer mehr Parallelen raus an der Stelle.
Ja? Ja, bist du auch so einer?
Ja, safe.
Ja.
Ich habe in Mexiko drüben auch angefangen mit Yoga zum Beispiel.
Ich wollte gerade, ich dachte, jetzt kommt Koksen, Alter. Ich habe in Mexiko angefangen zu koksen, Alter.
Nee, mit Yoga und jetzt, ich kann auch nicht mehr ohne. Also ich brauche das auch.
Ja.
Wegen den Schmerzen, das hilft mir bei den Schmerzen und es hilft mir auch im Moment zu sein. Das ist quasi fast mit Meditation, das schaffe ich leider nicht so oft, wenn ich ehrlich bin. Aber Yoga ist wirklich so mit die einzigen paar Stunden oder Minuten am Tag, wo ich richtig im Moment bin. So.
Ja.
Weil ich konzentriere mich dann auf mich, auf die Atmung, auf die Dehnung, auf meinen Körper. Ich spüre richtig rein, so alles andere ist scheißegal.
Ja.
Und das hat mir auch extrem geholfen. Krass, du machst jeden Tag Meditation, ja?
Ja, ja.
Wie gehst du davor? Hast du Tipps und Tricks?
Wow, es gibt voll viele. Ich mache nach Joe Dispenza, die heißt Breaking the Habit of Being Yourself. Das ist ein Buch von dem, also quasi auf Deutsch wäre das ein neues Ich. Mhm. Und was er macht, ist halt so, du scannst erstmal durch deinen Körper durch, du gehst durch die Körperteile erst so.
Ja,
und
geil.
Und du sagst dann so, okay, zum Beispiel welchen Raum, und er sagt das so ganz gezielt, er sagt, welchen Raum nehmen deine Lippen ein im Raum? Und dann welchen Raum nehmen deine Wangen ein im Raum? Und du scannst wirklich durch deine Körperteile.
Geil.
Und dann verändert sich dadurch deine Wahrnehmung, ja? Und dann irgendwann gehst du erstmal an den Punkt, wo er dann so sagt, okay, was sind die Verhaltensweisen, die dich ficken? Oder was sind die Gefühle, die dich stressen? Oder was ist die Persönlichkeit, die für dich, die sich scheiße anfühlt? Und gib die mal ab jetzt, ja? Mhm. Und dann gibst du das ab, so, okay, ich gib das jetzt mal ab. Und dann gehst du ins Kreieren rein, also quasi, wie willst du dich fühlen? Was ist der Zielzustand, den du willst? Und dann gehst du halt so voll krass ins Kreieren rein, ja? Und dann visualisiere ich halt immer, okay, ah, krass, ich bin wieder trainieren, ich mache wieder Sparring, ich ziehe gerade irgendwie einen Highkick durch, ich bin auf der Bühne, ich habe mega bla bla bla. Und ich hol mir halt alles vor, was ich erreichen möchte, ja? Und
positive,
das mache ich halt jeden Tag.
Und,
ja, Mann, aber nicht nur positive Affirmationen, nicht nur dieses gedanklich, sondern wirklich auch, dass es im Körper ankommt. Ne? Mhm. Dass du halt wirklich merkst, wow, okay, und jetzt richtet sich mein Körper auf und so, wow. Weil das Krasse ist, ich habe gerade voll Laber, vielleicht, ich hoffe, ich rede nicht zu schnell.
Alles,
Alter,
cool, ist doch interessant.
Dings, der hat halt gesagt, das finde ich halt mega spannend, der hat gesagt, das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen einer vorgestellten Situation und einer wirklich erlebten Situation. Es werden die exakt selben Hirnareale aktiviert, nur wenn sie vorgestellt werden, meist ein bisschen weniger intensiv, aber es sind trotzdem die gleichen Hirnareale. Das heißt, wenn du dir vorstellst, wie du extrem gesund bist und kräftig bist und alles machst, was du machen willst, denkt dein Gehirn, du bist gesund, du kannst alles machen, was du machen willst. Und deswegen,
so kannst du sogar wieder gesund werden.
Richtig.
Das ist krass.
Das ist zumindest genau mitunter eins der Sachen, die ich halt so täglich mache, auch wenn es bis jetzt noch nicht komplett das gebracht hat, was ich will.
Mhm.
Ich glaube, man muss einfach hartnäckig bleiben und das einfach durchziehen über lange Zeiten. Weißt du?
Meine Mutter hat in der Gehirnforschung gearbeitet in Heidelberg.
Echt also, jetzt?
Ja, ja. Die hat nicht selber geforscht, aber die war so für das Backoffice und so alles zuständig und hat immer mitgekriegt, was für Experimente da laufen und so.
Ja.
Und da hat auch mal ein Arzt ein Experiment gemacht, wo zwei Patienten da waren, beide eine gebrochene Hand hatten. Der eine hat seine Hand jeden Tag täglich trainiert und der andere hat sich nur vorgestellt, dass er seine Hand trainiert, aber intensiv, richtig intensiv. Und dann haben die den Gips abgenommen und beide hatten die gleiche Ausbildung der Muskulatur.
Echt?
Ja,
geil.
Ja, der Muskulatur an der Stelle, wo es gebrochen war, so, weißt
geil.
Du? Und das, daran merkst du halt, was deinem Gehirn alles möglich ist. So, weißt du? Ich meine, was der Mensch alles kann, das ist so brutal.
Du musst mal denken, du denkst an eine heiße Frau und dein Pimmel wird hart. Das zeigt ja schon, wirklich.
Das ist jetzt ein banales Beispiel.
Aber es ist wirklich so.
Ja, ist so. Du kannst ja auch deine Umgebung mit deinen Gedanken zu einem gewissen Maße steuern.
Richtig.
So. Du ziehst gute Dinge an, wenn du gut denkst. Wenn du schlecht denkst, ziehst du schlechte Dinge an.
Richtig.
Aber wo ich nochmal einhaken wollte, du hast gemeint, dass du, ich habe dich gefragt, welche Erlebnisse oder welche Dinge dir am meisten geholfen haben, auch auf dem Weg zu Gott. Du hast jetzt gesagt, du hast Meditation gemacht. Was hast du alles ausprobiert, um dich selbst zu finden? Und wie bist du dann am Ende gläubig geworden und hast gesagt, warst du früher gläubig, hast du an Gott geglaubt oder was hat dich dahin gebracht?
Also ich glaube, die wichtigsten spirituellen Erfahrungen waren meine ersten psychedelischen Erfahrungen mit 16, als ich Pilze genommen habe.
Mit 16?
Mhm. Das war so mein Einstieg. Dann bin ich mit 18 in den Amazonas-Regenwald geflogen und habe dabei Schamanen, war dabei
Ayahuasca-Schamanen. Warte mal kurz, lass uns mal kurz mal bei 16 stehen bleiben,
okay,
bei dieser Pilze-Erfahrung. So, kannst du da mal tiefer einsteigen? Was, wie bist du dazu gekommen und was hat das mit dir gemacht?
Also mit 16 war ich schon so wirklich in einem sehr depressiven Zustand. So, ne? Und ich habe die ganze Zeit so nach Lösungen geguckt und irgendwie habe ich dann, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mal drüber gehört, ich habe irgendwie, glaube ich, eine Doku gesehen, wo Hirnforscher darüber geredet haben, dass die bei Leuten, die eine Pilze oder LSD-Erfahrung einmal hatten, dass sie also wirklich eine nachhaltige Öffnung in gewissen Hirnarealen hatten. Ja, und ich habe mich als sehr verschlossen wahrgenommen. Und dann dachte ich mir einfach nur so, okay, 1 plus 1 ist 2, ich muss Pilze nehmen, so nach dem Motto, ne?
Okay, also es war nicht so wie viele Jugendliche einfach so, ich baller mir mal Pilze rein, genau. So Party oder so Scheiß, sondern du hast wirklich bist mit der Intention reingegangen, ich möchte bei mir was lösen, so.
Ich meine, ich war zu der Zeit, muss ich sagen, zwar schon eigentlich eher so in den State, ich habe viel geballert auch so, ne? Ich war so wirklich so, war ziemlich abgefuckt, so.
Wo bist du groß geworden, hier in Berlin?
Nee, in Hessen, auf einem kleinen Kaff, so, in einer kleinen Stadt, Gelnhausen. Und,
genau. Beschreib mal den Trip. Kannst du dich noch daran erinnern?
Guck mal, es war.
Weil ich bin einer, ich habe mich schon lange mit Psychedelics beschäftigt, aber habe mich nie getraut.
Ist auch okay, weißt du. Ich glaube, das hat seine Zeit und manche brauchen es auch gar nicht. Ich finde, du machst einen sehr, sehr soliden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du es nicht brauchst, aber du machst einen sehr, sehr soliden Eindruck. Man hat das Gefühl, du weißt, was du willst. Du bist generell positiv, du scheinst ein generell cooler, gesunder Typ zu sein. Und ich glaube, du bist jetzt keiner, der so einen krassen Leidensdruck gerade verspürt. Außer vielleicht mit. Also ich meine, ich kenne dich nicht, Mann. Manchmal täuscht es auch krass, Digga. Vielleicht sitzt du auch nach dem Interview wieder zu Hause und heulst, weißt du, was ich meine? Ich kann das nicht einschätzen.
Das nicht direkt, aber ich habe schon in mir drin auch krasse Blockaden und ich habe auch meine dunklen Phasen definitiv. Also wo ich auch richtig tief in ein Loch reinfall. Und ich war auch nicht immer so positiv. Und ich habe mich da selber mit Sport, mit Fitness, mit an mich selbst glauben, an Ziele haben und so mit Menschen umgeben, die mich positiv prägen und so. Ja. So habe ich es geschafft, mehr positiv zu werden. Aber erzähl weiter.
Geil. Nee, ja, finde ich cool. Also genau, wo war ich stehen geblieben? Also der Trip, ne? Ich habe wirklich wenig genommen. Und weil ich heiden Respekt schon davor hatte. Ne? Und das heißt, ich habe echt nur so, was habe ich denn da genommen, Alter? Das war 1 Gramm getrocknete Mexikaner, das ist eine relativ leichte Dosis. Und was aber passiert war, und das war bis heute wahrscheinlich immer noch einer meiner profundesten Erlebnisse, die ich jemals hatte, das war so, ich konnte das erste Mal aus diesem Konstrukt Nikolai Binner, diese Persönlichkeit, ich konnte aussteigen. Das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht mehr. Weißt du, du wächst so auf und du hast so Ideen darüber, wer du bist. Ne? Und du hast irgendeine Konditionierung, deine Eltern oder dein Umfeld hat dir gesagt, so und so, hat dir das über das Leben erzählt. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, du musst eine Ausbildung oder ein Studium haben, um deinen Job, und das ist wichtig und da. Und du bist so und so, das sind deine Schwächen, das sind deine Stärken. Du kannst gut das, du bist schlecht darin und so. Ne? Man baut sich so eine, zwangsläufig irgendwie so eine Persönlichkeit irgendwie auf. Ja. Ne? Und meine Persönlichkeit war halt eher negativ geprägt durch viel Negatives, weißt du, was ich meine? Also ich hatte sehr viele negative Selbstansichten über mich. Und als ich diese Pilze genommen habe, das ging relativ flott, so nach 40, 50, 60 Minuten hat das langsam angefangen zu wirken. Irgendwann, das war nicht so krass visuell, weil es nicht so stark war, weil ich bewusst nicht so viel genommen habe. Aber der Effekt war wirklich, dass ich aus diesem Gedankenzyklus, aus diesem ich bin so und so und ich bin der und der.
Das, was dir über die Jahre eingetrichtert wurde.
Genau, alles, was ich über mich selbst und das Leben und über die Welt dachte, ist einfach so, ich konnte plötzlich aus diesem Kreisel, ich konnte aus dem aussteigen und konnte das ganz objektiv beobachten. So, oh krass, das stimmt alles nicht. Das stimmt alles nicht. Ich bin nicht so und so und das Leben ist auch nicht so und so. Und ich verkacke auch nicht mein Leben, wenn ich jetzt kein Studium mache oder so, weil wer weiß, vielleicht will ich niemals studieren. Und ich habe niemals studiert, ja. Und ich habe gemerkt, so all diese Ängste und diese Bilder, diese Ansichten, die ich über mich hatte, die waren alle nicht meine. Die wurden mir einprogrammiert, weißt du? Ich habe gemerkt, so mein Betriebssystem, da wurden einfach nur richtig viele Viren draufgepackt, so. Ne? Und das war das erste Mal, dass ich das überhaupt gerafft habe, dass ich da ausgestiegen bin aus diesem Zyklus, aus diesem Gedankenmuster und
Matrix,
gemerkt habe,
Matrix.
Ich hab grad Matrix es gedacht. Ist smart, Digga, es ist genau so. Du merkst das erste Mal, die Welt ist nicht das, für das, was ich sie halte. Ich bin nicht der, für den ich mich halte. Das ist alles Verarsche. Ich habe eine Illusion gelebt. Und das habe ich das erste Mal wirklich wahrgenommen. Und das war bis heute für mich die eine der wichtigsten Erkenntnisse, weil dadurch bin ich dann auf die Suche gegangen, um herauszufinden, Digga, wer ist dieser Nikolai wirklich? Wer ist dieser Typ, weißt du?
Der Kern. Und
genau, was ist der Kern? Was ist der Kern? So richtig, so typische Gedanken, die halt so rechtsextreme Comedians wie ich halt haben. Ne?
Schwobler.
Ja. Ich meine, so typisch rechte Gedanken halt, ne, die man dann entwickelt.
Und ihr müsst wissen, er ist Comedian für die alle Leute, die ihn nicht kennen. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Genau. So. Leute denken, du bist wahrscheinlich irgendwie ein Spiritual Teacher oder so, jetzt nach den ersten 10 Minuten. Ja.
Nein, Leute, ich bin einfach nur AfD-Vorstand. So. Das ist die Wahrheit. So.
Manchmal kannst du nicht ernst bleiben, gell?
Nein, manchmal geht nicht, Digga, manchmal geht nicht.
Nee, aber krass, okay, was war das für ein Setup? So, mit wem hast du das gemacht? Hast du das alleine gemacht? Wo warst du?
Das war mit einem Kumpel in Hessen und so. Wir haben uns beide wirklich vorhin, davor schon mit dem Thema ziemlich so beschäftigt, ne? Und deswegen, wir waren, das war auch mein bester Freund einfach so, ne? So, wir waren so echt so ein Arsch in deinen Kopf, weißt du? Wenn bei ihm irgendwas ist, dann wusste ich es und wenn bei mir was ist, wusste er es.
Wichtig
so
aber, ne? Also das ist vor allen Dingen in dem Alter, wenn du da schon mit so ne Sachen rumexperimentierst, das will ich auch mit für alle Leute sagen, so, das hört sich jetzt vielleicht dann nach so, ich muss das auch machen. Viele werden jetzt vielleicht zu Hause denken, so krass, ich muss das auch machen. Aber wichtig bei der ganzen Nummer ist, dass du mental selber auch ready dafür bist.
Ja.
Wenn du Ängste in dir drin hast, wenn du Leute um dich rum hast, mit denen du keinen 100% guten Vibe hast.
Gutigen, Alter. Digga, du bist wie Baerbock in Schwarz, Alter. So, wie Annalena Baerbock in Schwarz. So, wir haben keine Einschränkung der Pressefreiheit, Alter.
Nein, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
so,
ja,
so ein negativer Vibe kann dich in so einer Situation kann dich komplett rausficken. So, und dann hast du auf einmal irgendwie einen Bad Trip oder sowas. Und das will man für niemanden. So, weißt
voll,
so.
Digga.
Krass, und das hat dich dann schon daran ans Glauben an mehr gebracht, so, oder wie war das?
Das war, also das Glauben, das hat so den Grundpfeiler gelegt, würde ich sagen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe dann all die Jahre danach, ne, ich bin dann ja 2 Jahre später in den Amazonas-Regenwald geflogen.
Und da hast du Ayahuasca genommen.
Richtig, genau.
Da würde ich gerne auch nochmal einsteigen, weil ich bin brutal interessiert in diesen ganzen Sachen. Habe mir auch schon sehr viele Real-Life-Stories von Leuten reingezogen, die sowas genommen haben und gemacht haben.
Ja.
Und selber auch schon sehr oft mit den Gedanken gespielt.
Ja.
Irgendwann war bei mir so im Kopf, ich weiß nicht, ich habe irgendwann ein bisschen wieder Abstand dazu genommen, weil ich mich gefragt habe, ob Gott das überhaupt möchte, dass man quasi hinter den Vorhang schaut. So. Das berichten mir Leute bei DMT und sowas, weißt du? Mm. Dass die diese Erfahrung haben, dass die Gott gesehen haben. So.
Mm.
Und wenn ich sowas höre, dann frage ich mich so, soll das so sein? Soll jeder das machen? Soll jeder das probieren? Und vor allen Dingen, weil ich auch Leute gesehen habe, die haben das gemacht und waren danach die gleichen Penner wie vorher.
Da Digga,
also kein Ego aufgelöst, nichts passiert, Digga. Die haben keine Intention verfolgt. Ja, ist so, das ist dann nicht die Sache. So. Weißt du, ich
geil.
Meine, so?
Ja, ja.
So.
Ist geil, dass du es sagst, weil es ist wirklich genau so. Es gibt viele Leute, so dieser Bericht dann von ihrem krassen Ego-Tod und dann kommen die wieder, ja, und einen Tag später sitzen die immer noch mit ihren Erdnussflips im Bauchnabel und keulen sich dann auf Porn ab. Weißt du, ich meine, haben nichts geändert. So.
So.
Und das ist so dieses... Da ist die Falle. Ich glaube, viele Leute glauben wirklich, dass Psychedelika die Arbeit für sie machen.
Genau.
Das machen sie nicht, Digga. Wenn du in die Schule gehst, dein Lehrer macht nicht deine Hausaufgaben, dein Lehrer gibt dir Hausaufgaben. Und so ist das ein bisschen auch mit Psychedelika, ja? Wenn du ich sehe das immer so ein bisschen, das ist wie so eine Leuchtturmerfahrung.
Mhm.
Du hast eine Erfahrung, die so, holy shit, wo du merkst, okay, das ist möglich. Okay, wow. Wo du plötzlich merkst, okay, ich kann in so einem Zustand sein und ich kann plötzlich Lüge von Wahrheit unterscheiden oder Fiktion von Realität.
Mhm.
Und aber diesen Zustand, der bleibt ja nicht. Der geht ja wieder weg, weil der ist ja erstmal nur künstlich, chemisch induziert. Ja?
Aha, aha.
Und dann geht es darum im Alltag, okay, wie kultiviere ich denn ein solches Bewusstsein und wie auch immer man das nennt, jetzt nennt Gottbewusstsein oder wie auch immer, wie kultiviere ich so ein Bewusstsein im Alltag?
Mhm.
Ja, das ist ja dann wirklich das, wo man dann eigentlich hin will.
Ja, ist auch, viel habe ich gelesen und gesehen, auch voll wichtig, wie du dich halt darauf vorbereitest. So.
Ja.
Es gibt Leute, die machen wirklich eine Woche lang Schule erstmal vorher, schreiben sich auf, was ist die Intention?
Ja.
Wo möchte ich hin? Bin ich bereit dafür?
Genau.
So eine Geschichte.
Möchte ich jetzt wirklich bei der AfD sein oder nicht? Das sind so Fragen, die man sich stellen muss, bevor man auf den spirituellen Weg geht.
Also, erwähne nicht zu oft diese AfD-Leute.
Digga, ich mach das auch Spaß, weil die Taz so einen Zeitungsartikel über mich geschrieben hat, dass ich der Comedian der Neurechten bin.
Echt,
ja? Ja, ja.
Ey, das versuchen die ja mit jedem, der ein bisschen
natürlich
irgendwie kritisch gegenüber der Regierung ist oder die Corona-Maßnahmen irgendwie hinterfragt. Der ist ja ein rechter Verschwörungstheoretiker, Nazi, was weiß ich nicht. Also, das haben die sogar mit mir versucht, obwohl ich offensichtlich...
Echt jetzt?
Ja, ja.
Echt?
Ich habe einmal irgendwie eine Story gemacht, wo ich da erzählt habe, was im Bundestag passiert ist und dann natürlich den Namen AfD auch genannt irgendwie und dann am nächsten Tag direkt so, ey, Leon Lovelock ist AfD und YouTube-Videos und so und so. Das ist so krank, was da abgeht.
Ja.
Das ist so traurig, Bro.
Ja.
Aber da kommen wir gleich nochmal rein.
Wir haben noch Zeit,
Ich möchte gerne mal nochmal die Ayahuasca-Erfahrung so mit dir aufarbeiten.
Genau.
So, was war da los? Wo war das? Wie bist du da hingegangen? Wie hast du dich vorbereitet?
Genau, das war dann in Peru. Das war in der Nähe von Tamshiyaku. Das ist bei Iquitos, also Iquitos ist eine Stadt am Amazonas. Mhm. Da fährst du dann so eine Stunde oder anderthalb, ich weiß nicht mehr genau, eine Stunde, irgendwie anderthalb Stunden nochmal mit dem Boot über den Amazonas. Und dann kommst du zu einem Dorf, das heißt Tamxiaku. Dann fährst du da nochmal irgendwie eine Stunde mit so einem Motorrad. Und dann läufst du nochmal, auf jeden Fall wirklich mitten im Dschungel. So, ja, ja, genau, du bist wirklich im Nix. So. Und da war ich dann bei zwei verschiedenen Schamanen oder Curanderos, Heiler, Ayahuasqueros, wie man auch immer die nennt. Und ja, die erste Erfahrung, die war wirklich, die hat mich ganz schön... Das war krass, weil da bin ich wirklich so... das war sehr furchteinflößend, muss ich hier sagen. Weil da hat sich wirklich so, ich saß da und... das war bei Don Luis Pandoro Vasquez. Und der, also jedenfalls, du sitzt erstmal nachts in so einer Hütte, ne, mit so ein paar Leuten, unterschiedliche Anzahl, und die, du kriegst so einen Becher eingeschüttet, ne, und da ist halt dieses Ayahuasca drin. Und du trinkst es und du versuchst dann halt nicht zu kotzen, weil das wirklich schmeckt wie Ayahuasca. Es gibt einfach keinen schlimmeren Vergleich, so, schmeckt furchtbar. Und dann nach 40, 50 Minuten hat das irgendwie angefangen, dass ich mich extrem vergiftet gefühlt habe, körperlich. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie als vergiftet, wirklich vergiftet. Extrem schwach körperlich, extrem schlecht, extrem... Und ich saß so da und ich hab die ganze Zeit versucht, meinen Kopf in meiner Hand zu halten, um den da abzustützen. Und nicht mal dafür hatte ich mehr die Kraft. Ich saß die ganze Zeit so in meinem Hocker und habe die ganze Zeit... bestimmt 40 Minuten oder so, oder eine halbe Stunde. Ich hatte kein Zeitgefühl, einfach nur so gemacht, ne? Weil ich die ganze Zeit meinen Kopf nicht mehr abstützen konnte, aber halt auch nicht so da hängen wollte, weil ich immer fast vom Stuhl gefallen wäre. Und dann vor dir ist auch übrigens dein Kotzeimer, ne? Weil du irgendwann reierst. Und dann hat sich irgendwann hat sich dann mein Unterbewusstsein wirklich aufgeöffnet, ne? Und ich habe dann gesehen, ich habe dann ganz klar auch Visionen bekommen, wie ich auf so einen Tempel zugekommen bin. Also da war wie so ein Tempel und ich komme auf diesen Tempel zu und ich komme immer näher. Und irgendwann bin ich in diesen Tempel rein und bin in verschiedene Stockwerke von diesem Tempel. Und das waren wie so Ebenen in mir, diese Stockwerke jeweils. Und je tiefer es ging, desto düster und furchteinflößender wurde es. Und irgendwann wurde auch die Geräusche vom Dschungel, weil die sind ja extrem laut, diese Grillen und diese Vögel und diese Frösche, ne? Du bist ja wirklich mitten im Amazonas und es ist wirklich verdammt lauter. Ja? Und die kamen irgendwie immer näher an mein Geräusch und wurden immer schräger und so... und wurden immer verzerrter. Und plötzlich klang der Dschungel wie Heavy-Metal-Musik irgendwann. Das war wirklich kein Witz, um es mal nachzumachen. Das war wie, als würde der Dschungel nur noch dieses Geräusch machen. Aber auch nur komplett monoton. Nicht mal eine Melodie, sondern einfach nur... Also richtig so terrormäßig. Und dann plötzlich habe ich irgendwelche Kreaturen gesehen, die so komplett runde Köpfe und komplett runde Körper hatten. Und diese Köpfe, wie so Bälle, die haben sich 360 Grad im Kreis gedreht und mich dann immer angeguckt. Ne?
Sowas habe ich noch nie gehört.
Und dann, das war erstmal so einfach nur so fucking gruselig. Und da wusste ich schon nicht, was soll ich damit anfangen, was hat das mit mir zu tun.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Aber ich war einfach erstmal in dem Moment einfach nur panisch und so und war auch noch körperlich extrem schwach und habe halt gezittert und so. Ne? Also wirklich kein angenehmer
Zustand. Hast du Angst gehabt?
Ja, ultra.
Was hat der Schamane auf dich zugeredet oder was
nee, hat der? Nee, der singt seine Lieder. Der sitzt dann da und er macht immer Elo cielo ayahuasca y chacruna levanta. Und das Krasse ist, das ist wirklich verrückt. Du merkst diese Lieder, die der singt, die dirigieren deine Erfahrung komplett. Es ist wirklich wie als, also der Typ, das ist wirklich, als würde alles, was passiert, die ganze Reise, die du machst, würde basieren auf dem, Musik, was er da singt. Und je nachdem, wie er singt, bringt er dich an die und die Orte. Und das war wirklich so, und das war das erste Mal, dass ich so eine Synergie wahrgenommen habe zwischen, was jemand raussendet und wo mich das dann hinführt. Der Typ war wie ein verfickter Reiseleiter in der achten Dimension oder sowas. Weißt du, was ich meine? Wie als wenn du einen Flug nach München buchst, so, du warst doch in München, jetzt läufst du rum, du hast keine Ahnung wo. Und dann hast du halt einen Reiseführer. Und er war für diese Dimension der Typ, der mit seinen Liedern dich durch die Straßen bringt halt, ne? Und das Krasse war, jedenfalls, er singt halt, ne? Und
diese Köpfe, warte mal, machen wir da weiter. Diese Köpfe und so, diese runden Körper.
Genau, das waren komplett
runde. Das war der Zustand. Dann hast du dich gefragt, was soll mir das sagen? Was ist dann passiert?
Genau, dann ging es immer tiefer und dann kam ich irgendwann in so einen Raum, wo ich plötzlich mich selber angeguckt habe. Also ich stand plötzlich selber da und habe mich selber angeguckt und ich war halt damals so ein richtiger Hardcore-Kiffer halt, ne? Und so auch so ein Hardcore-Raucher und so, ne? Und ich habe mich selber angeguckt und guckt mich an Und den Nikolai, also nicht ich, sondern den Nikolai, den ich angeguckt habe, der guckt mich an und plötzlich, und du musst dir vorstellen, währenddessen hat immer noch diese Dschungel-Heavy-Metal die ganze Zeit und ich war immer noch panisch, ne? Und plötzlich macht er einfach nur so und macht und raucht so wie 1 Million Joints in einer halben Sekunde, weißt du? Also ich meine, wie so ganz extremer Zeitraffer, einfach nur so. Und ich guck mich dabei an, ich so, oh, fuck, und krieg richtige, weißt du, krieg so richtig Gänsehaut und noch mehr Panik, weil es halt so unangenehm ist einfach, ne? Und das hat mir aber so mein eigenes...
Ja, das meine, zeigt dir dein Ich so voll in deine Fresse
rein. Das hat mir meine eigene Destruktivität so hart vor Augen gehalten, Alter. Das hat mich so, ich hab das angeguckt und in mir, Digga, das war purer Horror, weil ich realisiert hab, fuck, was mache ich mit mir? Ich töte mich. Und zwar jeden Tag. Ich töte mich wirklich. Mit meiner ganzen Negativität, mit meiner ganzen Lebensweise. Ich töte mich. Und dann musste ich erst mal reiern. Dann habe ich wirklich richtig viel gekotzt, so, weil dann kam es hoch. Dann bin ich in noch eine Ebene runtergegangen. Und dann habe ich einfach... oh, Digga, ich habe einfach Kühe gesehen, die so in so Massentierhaltungsdinger sind, die einfach so durch so einen Schredder durchgedrückt werden, einfach so am Lebenden, also einfach so in so einer überspitzten Dings, einfach so eine Kuh und du hast einfach hier so ein Fleisch aus und einfach so und du hast immer diesen und vorne kam einfach nur diese Pampe raus halt, ne? Und dann habe ich halt gesehen, wie ich das gefressen habe, weil ich habe halt früher auch richtig viel Fleisch gegessen und so halt, ne? Aber halt vor allen Dingen nicht unbedingt immer Gutes, sondern einfach so irgendeins.
Einfach Billigfleisch so.
Einfach sowas.
Ja, ne? Ja.
Und dann musste ich noch mehr kotzen, Digga. Ich habe so gekotzt, ich habe mich plötzlich auch wieder so vergiftet gefühlt. Und ich habe gemerkt so, ja, das Ayahuasca ist so auf der einen Seite, kann auch das herbeiführen, dass du dich vergiftet fühlst. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich fühle das Gift, was schon in mir drin ist. Verstehst du, was ich meine? Dass ich jetzt erst sensibel geworden bin für all diesen toxischen Müll, den ich mir reinziehe. Und das begrenzt sich nicht mal auf... Das sind ja nicht nur Lebensmittel oder so oder irgendwie Zigaretten, das sind ja auch Gedanken. Das ist ja
damit Menschen fütterst, vielleicht.
Menschen, ja, Menschen, Gedanken, Gefühle, damit fütterst du ja auch dein Wesen.
Hundertprozentig.
Ja,
da beschreibst du ja auch zum Beispiel, wie der dich geführt hat mit der Musik, so, ne?
Richtig.
Was das für einen Einfluss auf dich hatte und wie er dich lenken konnte.
Ja.
Da merkst du eigentlich, was die Welt für einen Einfluss auf dich
hat. Ja, ja, total.
Wenn Leute reden, Fernsehen gucken, ja. Scheißdreck, du bist, was du konsumierst, egal in welcher Hinsicht, so, ja. Weißt du? Das ist crazy, Mann.
Ja.
Und dann bist du danach vegan geworden?
Nein, ich habe danach erstmal
aufgehört zu kiffen.
Ich habe aufgehört zu kiffen, aufgehört zu rauchen. Ich habe so einen kompletten Cut gemacht halt.
Wann war das?
Mit 18.
Wie alt bist du jetzt?
Jetzt bin ich 30.
Ah ja.
Und ich habe komplett mit all dem aufgehört. Ich habe meinen Freundeskreis gewechselt. Das hat sich wirklich so, das war wirklich so ein ganz radikaler Schnitt, hat das gemacht. Und dann habe ich ganz krass angefangen zu trainieren. Also Muay Thai habe ich eh schon so gemacht. Ja.
Nach dem Trip oder was?
Muay Thai habe ich auch schon vorher gemacht. Aber ich habe dann auch noch, nach dem Trip habe ich vor allen Dingen auch noch angefangen mit Kraftsport halt. Habe halt richtig krass angefangen mit Kraftsport und habe halt komplettes Rauchen gelassen und so. Und habe mein Leben noch mal mehr umgekrempelt halt.
Ne? Hat dieser Trip dir auch Sachen hochgeholt, zum Beispiel aus deiner Kindheit oder Eltern oder irgendwie sowas? Oder war das eher so diese Sachen, die gerade präsent sind?
Auch, aber die waren dann, das kam dann tatsächlich eher alles wieder vor allen Dingen so... auch in einem positiven Licht, ne? Also es kam so, es kommen auch Sachen aus der Kindheit hoch, erstmal auch oft negative, aber das Krasse ist, irgendwann, wenn du erstmal durch die ganze Scheiße durch bist, das war immer so meine Erfahrung bei diesen Sessions, dass ich erst durch die Kacke bin und dann der ganz krasse Gegenpol aber kam, also die ganze Kraft, alles was gut ist, alles was schön war, alles was in mir auch kraftvoll ist, was nicht nur vergiftet ist, sondern auch kraftvoll ist, es gibt ja immer beides. Du hast ja Scheiße in dir, aber du hast ja auch ein unglaubliches Potenzial in dir und das hat mir immer beides gezeigt irgendwie halt, ne? Und genau, und dann kamen also auch schöne Erinnerungen hoch und kraftvolle Erinnerungen und so, wow, und das sind meine Potenziale und hey Mann, ich bin gut darin und wow und hey und tschu, wow, Nikolai, eigentlich mag ich dich, Mann, so, weißt du?
Geil.
Und das kam auch hoch.
Geil.
Ja.
Wie oft hast du das gemacht?
Mittlerweile bestimmt über die Jahre, weil ich war dann nochmal da für 7 Monate, 2 Jahre später und ey, ich hab's bestimmt um die 80, 90 Mal gemacht, Alter, viel zu oft, Digga, viel zu oft.
Ayahuasca?
Ja, ja, viel zu oft.
80, 90
Mal? Ja, ja, komplett gestört. Ja, komplett.
Machst du gerade Comedy oder?
Nein, Digga.
Meinst du es ernst?
Ich mach gerade einfach nur sad real life. Das ist wirklich so. Ich mach keine Comedy. 80 Mal, so um die 80 Mal würde ich sagen manchmal.
Würdest du sagen, das ist eine Art Sucht schon geworden oder? Das Suchtmensch, so... Da kommt der Suchtmensch wieder hoch.
Digga, ganz ehrlich, ich dachte, ich könnte mich zur Erleuchtung trippen. Ich dachte, ich muss so viel Ayahuasca, weil weißt du was?
Und bist du dann wirklich hundertprozentig glücklich, bist du mit dir zufrieden?
Richtig,
bist
und das ist so die größte Falle, in die man treten kann, weil ich dachte
und
wirklich.
Und das ist der Grund, ja, erzähl weiter.
Nee, was wolltest du sagen? Das ist der Grund?
Ja, das ist der Grund, warum ich, glaube ich, bei mir auch spüre, dass ich das nicht zu früh machen sollte, sondern
wie
selber. Ich bin 30, 31, werde jetzt 32 dieses Jahr.
Wann?
Im Mai.
Ah, geil, okay.
Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich das machen soll, dann werde ich so ein richtig krasses Calling dafür haben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich es schaffen muss, schon vorher auf einem ganz krassen Level zu sein.
Mhm.
Was Spiritualität, was mit mir selber im Reinen sein, was mit Gott connecten, mit der Natur connecten angeht und so. Dass ich schon richtig auf einem Maximum-Level bin, dass so ein Trip dann nur diesen einen i-Tüpfelchen bringt und ich dann, weißt du?
Ja.
So. Weil ich habe irgendwie Angst. Ich weiß nicht genau vor was. Vielleicht habe ich Angst vor dem, was es in mir hochholt. Weil ich weiß, da steckt ganz viel ekelhafte Sachen auch in mir drin. Ich weiß auch, dass das so ist.
Ja.
Oder es soll einfach noch nicht sein. Und ich muss mich noch mehr darauf vorbereiten. So, weißt du? Das glaube ich immer so.
Ich glaube, du hast ja schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wann es für dich passt und wann nicht. Weißt du? Und ich glaube, deswegen ist es genau richtig, wenn du sagst, hey, vielleicht soll ich einfach noch ein bisschen warten.
Ja.
Du hast zwar irgendwie so ein Calling, aber vielleicht ist einfach noch nicht die Zeit. Ne?
So denke ich auch.
Genau, deswegen, dann kannst du da voll darauf vertrauen. Ich bereue das, also ich will nicht sagen, ich bereue es. Ich bereue immer die Sachen, die ich nicht gemacht habe, statt die ich gemacht habe. Aber ich muss dir sagen, ich glaube, ich habe mir sehr viel eingebrockt damit, dass ich so viel Ayahuasca gemacht habe. Ich glaube, diese Erfahrungen fordern ein Tribut, du zahlst einen Preis.
Mhm.
Und ich muss dir jetzt mal sagen, um das ganze Thema vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen und dann zu Gott zu kommen.
Mhm.
Am Ende des Tages glaube ich, ich habe jahrelang alles probiert, weißt du. Ich habe jahrelang, ich habe Meditationen gemacht, ich habe bei Brad Blanton in Amerika gelebt, der dieses Buch Radical Honesty geschrieben hat. Ich habe, wobei das auch wirklich, das da bereue ich keine Sekunde.
Du bist halt krass auf der Suche nach.
Genau, ich habe immer richtig krass so fast schon getrieben gesucht, weißt du? Und ich glaube, ich habe dabei energetisch auch teilweise wirklich viel draufgezahlt, weil ich Sachen gemacht habe, die einfach vielleicht, für die ich noch nicht reif war, die ich noch nicht integrieren kann, wo es einfach zu früh und zu viel war. Und wenn ich jetzt so mir das alles angucke, mittlerweile, irgendwie Gott kam so gefühlt vor 2 Jahren in mein Leben. Und das ist relativ unspektakulär, muss ich dir sagen. Und seitdem habe ich das Gefühl, seitdem, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Gott kann man nicht so richtig herausfordern. Also du kannst Gott nicht herausfordern, dass er dich zeigt, dass er sich dir zeigt. Ich habe das Gefühl, der kommt irgendwie in dein Leben und plötzlich alles, was du vorher gemacht hast, kommt dir vor wie irgendwas ausprobieren. Selbst diese ganzen psychedelischen Erfahrungen, die waren wichtig und die waren Teil von meinem Weg. Aber mittlerweile denke ich mir so, ey, dieses ganze Drogen nehmen und so, weil natürlich, es sind Sakramente eigentlich, ne, in deren Kultur und so, aber seien wir mal ehrlich, auf einer gewissen Ebene sind es auch Drogen, das darf man nicht.
Ja, du darfst es auch nicht missbrauchen,
richtig,
weißt du,
genau.
Also das ist das. Richtig. Man kann es ja nutzen für sich vielleicht mal in seinem Leben so,
richtig. Dass
es dir auch was Gutes tut.
Richtig.
Aber wenn du wenn du an den Punkt kommst, dass du da reinfällst und es immer wieder machen willst und nicht mehr denkst, du kannst nicht mehr ohne und du musst es machen und so, dann geht es, glaube ich, in eine ekelhafte Richtung. So.
Ja, voll, das ist, der Mann, da hast du voll recht. Also genau, es kommt voll drauf an, wie man es nutzt. Und am Ende des Tages irgendwie, jetzt mittlerweile, ich bin immer konservativer geworden, so, weißt du? Ich mache meine Morgenroutinen, ja. Ich mache meine Abendroutinen, ich bete, ich habe aufgehört mit Masturbieren vor 1,5 Jahren.
Ja?
Ja, ja, das hat so viel nochmal
aufgemacht. Das ist krass, Digga.
Und das kam auch
durch. Das höre ich immer wieder, auch so Leute sagen, no fab und so.
Das kam auch durch Gott, das kam durch eine Eingebung von Gott, als ich gebetet habe.
Ja.
Kam ganz klar so, hör auf damit.
Und
dann habe ich dann aufgehört.
Also wenn wir ganz ehrlich sind, das hat, glaube ich, jeder Mann, dass man sich danach auch nicht immer geil fühlt, so.
Nicht immer,
wenn man
das
je
macht,
nachdem. Weißt du? Also ich habe schon manchmal so dieses so, wenn ich dann auf so Pornoseiten rumhänge und
das
so.
Das ist eh das Schlimmste, Alter.
Und mir dann einen Jackson, dass ich dann danach einfach mich nicht gut fühle, so.
Digga.
Und wenn du das schon hast, dann merkst du ja, okay, da ist irgendwas nicht geil dran, so, weißt du?
Ja, ja, wenn du erstmal so eine Cum-Compilation auf Walross-Tube geguckt hast, Digga, das war einfach richtig mies, Alter.
Boah, Digga, jetzt habe ich gerade Bilder im Kopf von eurem Talk mit Boogie und Belasch, aber lass uns das Thema nicht nochmal aufmachen, Digga. Du weißt, über was ihr da geredet habt, Alter.
Nee, was?
Ey, ach,
was?
Ach so,
nee, Digga,
lass es.
Okay, Digga.
Ja, ja. Okay, krass, aber hast du eine gewisse Religion, der du angehörst? Was war das Erlebnis? Du hast gesagt, unspektakulär.
Also, es ist erstmal so, ein Kumpel hat mir gesagt, so, ey, guck dir das mal an. Und dann hat er mir eine Doku gezeigt, die heißt Das Phänomen Bruno Gröning. Und Bruno Gröning, das ist, ich habe auch hier ein Bild von dem. Der ist,
zeig mal.
Ja, das kannst du mir auch einfach mal geben. Ich kann das auch mal in die Kamera halten. Genau, dieses.
Bruno,
ich weiß nicht, wie man jetzt hier, wie wir das hier in die Kamera halten. Keine Ahnung. Das, genau.
Das ist der Bruno, mein Lieber.
Das ist der Bruno hier. Und der Witz ist, mir hat vor ein paar Jahren, als ich schon mal wegen dieser Müdigkeitsgeschichte in Sri Lanka war, hat mir einer von diesem Typ erzählt, von Bruno Gröning. Die hat gesagt, ey und so, guck dir mal das Bild an, krasser Heiler und so. Ich hab's mir angeguckt, dachte mir, okay, cool, spannend und hab mir nichts weiter dabei gedacht, hab's nicht groß Gedanken verfolgt. Und ein paar Jahre später schickt mir jemand nochmal, so, ey, guck mal hier. Dann dachte ich mir, ja, krass. Und dann gucke ich mir die Doku an. Und die Geschichte ist halt ultra krass von dem, weil der war halt, der ist in den Ende 1958 oder 59 gestorben. Mhm. Und das ist das Geile an der Geschichte, weil das ist super verifizierbar. Es gibt noch super viele Arztberichte von Leuten, die von dem geheilt wurden. Mhm. Extrem viele. Es gibt Zeitzeugen, Augenzeugen. Es gibt noch Leute, die selber geheilt wurden bei dem, mhm. die das halt berichtet haben, auch in der Dokumentation. Das ist halt super spannend halt, ne?
Geil, und wie heißt die Doku?
Das Phänomen Bruno Gröning. Und das sind drei Teile auf YouTube. Die kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ich glaube, das ist nicht für jeden was, ne? Das sind, ich glaube, viele Leute werden sich das angucken und sich denken vielleicht auch einfach nur so, ja, kann sein, aber ich glaube, vielleicht wird es den einen oder anderen irgendwie auf einer
gewissen Ebene. Ja, gerade meine Community, wir sind relativ offen.
Cool, ja,
also genau. Ich bin auch so ein offener Mensch, der sich erstmal alles anhört, auf jeden Fall.
Und um es mal irgendwie kurz zusammenzufassen, was passiert ist, der Typ, der war irgendwann in München auf so einem Hof und dann sind immer mehr Leute zu dem gekommen, weil sich rumspricht, dass Leute von dem geheilt werden. Und irgendwann, da gibt's Videoaufnahmen, sind Tausende zu diesem Hof gepilgert und du siehst Aufnahmen von tausenden Leuten von diesem Hof und er geht manchmal dann auf diesen Balkon und fängt an zu sprechen, ja, und sagt so, und plötzlich stehen einfach also Leute, die vom Zweiten Weltkrieg Verwundete, stehen aus ihren scheiß Rollstühlen auf, werfen ihre Krücken weg, brechen unter Tränen aus und so, weil sie plötzlich wieder sehen können und so. Also wirklich wie so ein Jesus-Phänomen im Endeffekt. Ne? Mhm. Und er hat halt gesagt, Leute, dankt nicht mir, dankt Gott. Und wenn ich weg bin, ihr braucht mich nicht. Das ist alles Gott, der durch mich wirkt. Aber der wirkt auch nach wie vor wirken, wenn ich weg bin. So. Und
heftig.
Und es gibt halt Leute, es gibt so gewisse Leute, die treffen sich und stellen sich auf diese Energie ein. Und dann dachte ich mir, weißt du was, ich gehe da mal hin. Und dann
so auf Basis von ihm quasi?
Richtig, genau. Die haben dann so teilweise zum Beispiel auch noch ein Bild von Jesus vorne, weil das ist meistens christlich. Ja, weil er selber war auch Christ. Ja, mhm. Hat auch immer oft von Jesus und so geredet. Mhm. Ne? Also es ist schon so, es ist schon christlich eigentlich.
Christlicher,
ne?
Touch, ja.
Christlicher Touch, wobei ich mich jetzt, weiß ich nicht, wie stark ich mich davon identifiziere. Das ist ja bei mir auch alles erst noch im Wachsen. Keine Ahnung, wo das bei mir wirklich hingeht. Bin ich morgen Satanistiker? Keine Ahnung, aber ich glaube es jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Und auf jeden Fall, ich saß halt da und ich habe dann halt meine, weil der sagt so immer, du kannst dich auf diese Energie einstellen, indem du deine Hände öffnest, mhm. ne? Und so das erlaubst. Ne? Und die sitzen dann alle da im Kreis und alle öffnen ihre Hände und ich saß da, hab meine Hände geöffnet. Und plötzlich merke ich wirklich ganz krass, wie so eine Energie in mich reinschießt. Aber nicht Placebo, weil ich kenne sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn ich mir zum Beispiel in starken Visualisierungen
oder
was hervorhole.
Oder Nachwirkung vom Ayahuasca.
Ja, genau, genau. Ich habe einfach immer nur Flashbacks gehabt, immer. Genau in dem Moment, Alter.
Nein, ich will es nicht lächerlich reden, weil das ist schon krass auf jeden
alles
Fall.
Cool, Digga. Ich bin eh so einer. Man kann auch Witze über Religion machen, meiner Meinung nach. Ich weiß, das sind viele sehr komisch, aber mich stört das nicht so. Aber worauf ich hinaus will, ist, plötzlich merke ich diese Energie, wie sie in mich reinfährt. Mhm. Und wirklich, ich danach diese Müdigkeit und diese Effekte, die ich seit diesem Fieber hatte, mhm. die waren weg. Einfach weg. Aber leider nur
in dem Moment.
Noch ein paar Stunden später auch. Mhm. So den ganzen Abend waren die komplett wie weggeblasen, wie als hätte ich sie nie gehabt. Und ich habe mich gefühlt, als ob ich scheiß Bäume ausreißen könnte. Mhm. Und das Ding ist, jedes Mal, wenn ich da hingegangen bin, war das so. Und dann irgendwann habe ich auch so Eingebung bekommen, so hör auf zu masturbieren. Habe ich aufgehört zu masturbieren. Hat plötzlich nochmal, warum sage ich eigentlich masturbieren, Digga, wie so ein verfickter Lehrer, alle halt wichsen, ne? Mhm. Und dann habe ich damit aufgehört und das hat auch nochmal total viel verändert. Und ich habe immer wieder dann plötzlich so wie so kleine Eingebungen bekommen, die mich immer mehr auf so eine Spur geführt haben. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das ist subtil, das ist nicht spektakulär, das ist nicht dieses, ey, du fährst jetzt irgendwas rein und boah, und du siehst den ganzen Weltencode und
das
die Matrix.
Das ist immer
so.
Da, quasi. So,
genau.
Du kannst immer den Zugang dazu finden.
Richtig. Und es ist nicht so offensichtlich. Es ist nicht so dieses, ganz krasse, diese mega spektakuläre, aber es ist so, so subtil, dass du merkst, so, oh wow, da ist irgendwas am Wirken. Und das, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was lange braucht. Zum Beispiel, ich merke halt auch so diesen Glauben, zu glauben zu können, ne, und zu vertrauen, dass diese Kraft wirkt, das kriege ich oft nicht hin. Also ich bin
fällt oft, vielen Leuten schwer, ich bin ja auch so.
Aber bist du auch religiös? Oder
ja, ich habe auch zu Gott gefunden vor 4 Jahren oder so, 4, 5 Jahren ungefähr.
Wie war das?
Ah, das war bei mir auch, was heißt unspektakulär? Bei mir war das so, ich habe mich als allererstes mit dem Islam beschäftigt.
Aha.
Ich saß irgendwo, also es ging eigentlich los, wo ich habe irgendwie krassen Erfolg gehabt auf YouTube so.
Geil.
Mit dem, was ich mache. Mhm. Und in dem Moment, wo ich krassen Erfolg hatte, habe ich mir gedacht so, hat mir irgendjemand geschenkt so. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das jetzt nicht nur, also ich muss für irgendwas dankbar sein. Und vor allen Dingen, ich muss mich irgendwie klein machen, weil sonst fliege ich hoch so, weißt du? Und dann habe ich angefangen, auf Knien einfach zu beten. Ich wusste noch nicht mal, wie ich bete oder nicht, aber ich habe gemerkt, ich brauche am Tag dieses so, mich irgendwas unterwerfen, aha, damit ich nicht irgendwo hinfliege. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass mir irgendjemand das geschenkt hat, dass ich das machen darf, so, weißt du? Und so habe ich dann dieses Gefühl in mir gehabt und dann war ich irgendwann in der Shisha-Bar mit einem Kollegen in München und dann ist jemand gekommen, der Besitzer von der Shisha-Bar, und der war voll der gechillte, coole Typ so, setzt sich mit seiner Pfeife hin, zieht so seine Schuhe aus, setzt sich so in den Schneidersitz so und fängt an, mir so islamische Geschichten zu erzählen, so, weißt du? Aber gar nicht so auf so, er will mich jetzt da beeinflussen und sagen, du musst jetzt Moslem werden oder so, sondern einfach so random, einfach so Geschichten. Und das hat mich dann halt voll krass so mitgenommen, weißt du, das ist voll die ganze Zeit in meinen Gedanken drin gewesen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass er mir auch geschickt wurde, dass es so sein soll. Und dann bin ich das erste Mal in eine Moschee gegangen, beten so, mit einem Kumpel von mir. Und so habe ich immer mehr mich mit diesen göttlichen Sachen auseinandergesetzt, so gelesen, geguckt. Dann hatte ich meine Ex-Freundin, war halt sehr christlich. Mhm. Und die hat mich dann in dieses Christentum und Jesus näher gebracht. So, dann habe ich mir die Bibel durchgelesen.
Echt, hast du?
Nicht komplett, aber große Teile auf jeden Fall.
Ja. Bis zum Teil mit der AfD, ne?
Und dann habe ich halt irgendwie immer mehr gemerkt, wie diese Geschichten und wie dieses an Gott glauben und an das Gute und Liebe zu verbreiten und so. Jesus ist ein krasses Vorbild auch für mich irgendwie so. Weißt du, wie ich meine, so? Weil der einfach nur Liebe gepredigt hat. Und ich bin auch so, ich will eigentlich nur Liebe. Ich will, dass wir alle zusammen und keine Negativität und so. Und so habe ich halt immer mehr mich mit den Sachen beschäftigt. Aber ich bin auch immer noch auf einer Reise so.
Geil.
Weil das, was du gerade beschreibst, ich sehe das auch. Also gerade beschäftige ich mich viel mit Rastafari.
Mhm.
So mit Natur connecten, Rastafari und sowas. Das finde ich gerade voll interessant.
Hammer.
Aber was ich auch geil finde, ist so Shaolin-Sachen. Und da beschreibst du auch wieder diese energetische Geschichten. Mhm. Die befinden sich anscheinend die ganze Zeit in so einem Mindstate, und also die Krassen, die sammeln ja auch ihre Energie und können die haben wirklich mit so Aufnahmen, wo man sieht, wo das Blut hinfließt.
Die das komplett die können konzentrieren
das
und so.
Ja, genau. Ja. Die können das auf eine Stelle irgendwo hinbringen und so. Und daran merkst du, das ist immer überall. Du hast auch immer überall einen Zugang dazu, aber du musst den halt finden.
Ja.
Und das ist halt gerade in der heutigen Welt mit so viel Einfluss brutal schwer, sich auf diese Ursprungsenergie irgendwie zu konzentrieren. So.
Ja, weißt Mann, wie geil, wie du... ich bin gerade so dankbar, dass wir dieses Gespräch haben, dass du hier sitzt. Wie geil, Mann. Ich fühle das gerade so hart.
Sollte so sein, glaube ich.
Sollte auch, so sein. Und deswegen, ich empfinde das als Gnade, allein, dass wir gerade dieses Gespräch haben können. Das ist genau das... Oh, ist das geil. Weil das ist wirklich, ich habe dieses Gefühl, das ist eine Gnade, die einem dazu teil wird. Das ist nichts, was du machst.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, du entscheidest nicht, wann Gott in dein Leben tritt.
Nee.
Und das ist, gell? Das ist, ne?
Nee.
Ich habe auch so, wenn ich mir deine Geschichte anhöre, ich habe das Gefühl,
das kommt.
Das ist so an sich getragen worden. Du hattest da so ein Gefühl und du hast gemerkt, hey, da ist irgendwas. So, ne?
Ja.
Und das ist dann auch so irgendwie seit einiger Zeit, dann auch noch gar nicht so lange, ne?
Mhm.
Und deswegen, ich sehe diesen ganzen Kampf, den ich früher hatte, jetzt in ein bisschen anderem Licht. Ne?
Mhm.
Ich will nicht sagen, dass die Sachen, die ich da gemacht habe, schlecht waren. Die waren wahrscheinlich Teil dieses Weges. Und die mussten passieren, sonst wären sie nicht passiert. Also ich glaube,
sonst wärst du vielleicht auch nicht dahin gekommen.
Genau.
Jeder hat einen anderen Weg, so, weißt du?
Ja. Ich glaube, manchmal, so einer meiner Gurus hat immer gesagt, so Erfolg wird erscheitert.
Mhm.
Den finde ich ganz gut, den Spruch. Du machst so lange Fehler, bis du es packst.
Einfach. Ja, klar. Fehler bringen dich auch weiter.
Richtig.
Also ohne Fehler kannst du nicht krass werden.
Ja.
Du musst Fehler machen.
Ja, genau. Voll.
Um
und deswegen, ich habe das Gefühl, das ist wirklich so eine Gnade, die einem zuteil wird. Ne? Und im Endeffekt ist es wirklich auch am Ende des Tages. Deswegen, ich finde dieses Streiten mit welcher Religion und so, ich finde das so lame, weil am Ende ist es doch ganz klar, jeder hat seinen eigenen Zugang, weißt du? Und weißt du, ob du jetzt hier O2 nimmst oder ich E+, ja, wir nutzen alle nur das Netz der Telekom. Weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Es ist doch im Endeffekt... Jeder hat einen anderen Zugang, so. Aber
am Ende des Tages ist es wichtig, dass jeder seinen Zugang findet.
Richtig, so. Solange es funktioniert. Mhm. Darum geht es doch. Solange du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich bin erfüllt, ich bin positiv, ich fühle Liebe oder ich lebe das Leben, was ich möchte, dank dieser Verbindung. Mhm. Warum sollte man jemandem das ausreden wollen?
Das ist krank. Das ist Mensch wieder.
Ja.
Das ist das Mensch wieder.
Ja.
So dieses Spalten und nicht akzeptieren, dass es auch anderes gibt. So.
Ja.
Weißt du, immer anderes ist böse, anderes ist blöd. Aber die meisten Menschen haben das gar nicht in sich.
Ja.
Die meisten Menschen kriegen das von irgendwo rein und glauben das dann so, weißt du? Aber ich glaube sowieso, dass jeder Mensch eigentlich erstmal positiv ist so.
Mhm.
Bis er dann zu viel gefickt wurde von der Gesellschaft, von Medien, von Social Media, was weiß ich.
Ja, du glaubst doch nicht, dass du irgendwie eine saugeile Kindheit hast und dann am Ende bist du Karl Lauterbach, weißt du, was ich meine?
Weißt du, was ich meine? Klabauterbach,
Digga. Niemals, Alter.
Aber krass, ey, du hast auf jeden Fall schon sehr viel durch, Digi, Alter.
Ja, aber ich glaube, du auch, Digga.
Ja.
Du auch, Alter.
Ja,
safe. Das merkt man auch. Du bist so, Digga, es gibt halt so Typen, die strahlen irgendwie so, die respektiere ich instantly. Und du bist so einer da, ich habe halt instant Respekt, weil ich will dir jetzt nicht so die Eier lutschen, weißt du,
was ich meine? Nein, aber das ist korrekt.
Aber ich merke einfach, es gibt so Leute, da habe ich instant so eine, so, ah, okay.
So eine Verbindung auch.
So, ja, genau. Da merke ich so, hey, servus, Kollege, weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe das auch. Das ist mir auch immer voll wichtig so.
Ja.
Auch gerade bei Menschen, die ich dann langfristig in mein Leben ziehe, so, dass ich da dieses Gefühl habe, so, weil ja, heutzutage gibt es so viele Leute, die halt einfach dir nichts Gutes wollen.
Ja.
Wenn die an deiner Seite sind, dann ziehen die dein ganzes Leben runter. So, weißt du? Deswegen ist es sehr, sehr wichtig für alle Leute, dass die halt auch darauf achten, welche Menschen sie in ihrem Leben haben, mit wem die sich täglich umgeben. So,
ich
habe das Gefühl, Leute gehen nur noch raus und machen Sachen mit Leuten, einfach um sich abzulenken.
Ja.
Auch wenn die denen vielleicht nicht gut tun. So, weißt du? Das habe ich schon immer das Gefühl. Deswegen bin ich aber auch relativ oft alleine. So. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Kannst du gut alleine sein?
Ich habe es gelernt, sagen wir mal so.
Cool.
Ich habe gelernt, damit umzugehen. So. Mhm. Es gab schon Phasen, wo ich mich brutal einsam gefühlt habe. So.
Mhm.
Aber ich habe es gelernt, damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, wichtig auch, weißt du so?
Ja.
Ich bin lieber mit Menschen, also ich bin lieber alleine, als mit Menschen, die mir negative Energie geben. Aber am liebsten bin ich mit Menschen, wo man halt einfach positiv zusammen an was Gutem arbeitet. So,
total.
Weißt du? Das ist für mich so das A und O.
Ultra. Das stimmt, Mann. Also alleine sein ist deutlich besser als mit negativen Leuten rumhängen. Aber ich habe gemerkt, wenn du nur alleine bist, ne, also dieses einsame Wolf-Dasein ist auch die Hölle.
Ist und die Hölle, aber ich muss sagen, das hat mir sehr viel auch. Ich bin jetzt auch seit 2-3 Monaten lebe ich in so einer Hütte mitten im Wald.
Wirklich?
Da ist kein Mensch.
Digga, wo?
Das ist in der Nähe von Celle. Kennst du Celle?
Ist das Brandenburg?
Hannover.
Nein, ich kenne das
Braunschweig, nicht. Da so in die Richtung.
Echt?
So,
ja, geil, du bist so ein richtiger Mensch, Alter.
Ich bin, ja, aber das ist gezwungenermaßen. Ich bin halt zurück nach Deutschland gekommen und dann hatte ich erstmal keine Wohnung, habe erstmal bei meiner Mom gepennt.
Und hast ja einfach so eine Hütte im Wald gebaut.
Nein, meine Oma und meine.
Digga, du bist direkt so, okay, ich komme nicht rein,
Digga, ich baue mir
direkt
Hütte
in den Wald gegangen. Scheiß drauf, Digga, noch schnell so einen Reh getötet, Alter.
Ja, ich habe sogar Rehe auch jeden Tag eigentlich vor meiner Haustür so.
Geil.
Quasi. Das ist halt das alte Haus von meiner Oma und von meinem Opa, das alte Ferienhaus. Mhm. Und die sind jetzt da ausgezogen und leben jetzt in so ein bisschen was Betreutem so.
Aha.
Und deswegen, das ist halt frei und das soll jetzt im nächsten Jahr irgendwann verkauft werden. Und es war halt frei und dann hat meine Oma und mein gesagt, du kannst da auch erstmal dahin gehen, wenn du willst. So, und da bin ich auch die ganze Zeit relativ einsam. So, und ich muss sagen, diese Einsamkeit, es ist so ähnlich wie ein Ayahuasca-Trip. So. Mhm. Das bringt halt viel Scheiße hoch. So. Da konfrontierst du dich mit dir selber mal auf einem ganz anderen Level. So. Weil du gehst nicht dann, du kannst nicht dann raus, dich mit irgendjemandem treffen oder du hast da nicht wirklich was um dich herum. Und das bringt dir Sachen hoch und das konfrontiert dich mit Dingen, die du vielleicht vorher nicht hattest. So.
Ja, Mann.
Und das war bei mir so. Ich habe richtige Bretter in die Fresse gekriegt, so, wo ich so dachte, fuck, Alter.
Oh.
Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und so ähnlich, wie du das bei dem Trip beschrieben hast, so, weißt du?
Ja, Mann.
Ich will da raus und so. Aber dann fängst du an, damit umzugehen, dich zu fragen, wo kommt das her? Was sind die Sachen, die du ändern musst und so? Und das kann dich dann wieder stärker machen. Und das zeigt dir halt Sachen. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich jetzt wieder bisschen sozialer werde, sage ich mal, oder mich irgendwo umgebe mit anderen Menschen. Ich habe aus der Zeit sehr viel mitgenommen und gelernt, so.
Mm.
Über mich selber als Mensch, so.
Mm.
Weil es ist nun mal so, dass wenn du die ganze Zeit vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit stattfindest und die ganze Zeit beurteilt wirst von allen Seiten und dann noch Freunde um dich rum hast und dich ablenkst mit diesen Freunden, um das, was tief in dir ist, eigentlich auszublenden, irgendwann musst du daran. Ja, also, irgendwann musst du daran arbeiten. Ja, irgendwann musst du das finden und das besiegen. So.
Das ist krass, dass du das gerade sagst. So. Weil ich fühle das irgendwie. Ich weiß genau, dass etwas in mir, was immer noch. Ich glaube, das ist unter anderem auch mitunter das, was wahrscheinlich damals auch wirklich verantwortlich dafür war, dass mich dieses Virus so weggefickt hat. Ne? Mhm. Diese richtig krasse, da ist etwas in mir, was mich selbst bekämpft, seit ich denken kann. Weißt du, was ich meine? Da ist etwas in mir, was gegen mich ist. Und ich merke immer wieder, das klopft immer wieder an. Und ich merke, es fällt mir super schwer, das wirklich zu akzeptieren, weil ich habe dagegen gekämpft und ich habe gemerkt, dass dagegen kämpfen, das ist auch ein, das funktioniert auf dieser Ebene nicht, weil das gegen kämpfen, das ist wie, als würdest du es die ganze Zeit dadurch nur am Leben halten, ne? Weil du, ich glaube, das ist etwas, was man wahrscheinlich irgendwie akzeptieren muss.
Oder die Tür ist halt zu, du willst die Tür so zuhalten, die ganze Zeit zudrücken, anstatt einen kleinen Spalt aufzumachen und die Scheiße reinzulassen,
richtig, ja, genau. Ja, ja, ja. Und das ist, ich hatte auch immer wieder diese Fantasie, so. Ich habe auch Vipassana gemacht und so, wo man diese 10 Tage lang Fresse hält und du bist in so einem Kloster und dann meditierst du 10 Tage, du darfst 10 Tage lang kein einziges Wort reden, meditierst ungefähr 10, 11, 12 Stunden pro Tag nach der Vipassana-Meditation. Du hast einen sehr gestrengten, getimten Rhythmus. Du stehst morgens auf um 5 Uhr oder so und dann meditierst du und dann...
Wenn ich mir nur vorstelle, dass ich nicht reden darf, Digi.
Digga.
Dann werden die Stimmen ja innen drin noch lauter.
Ja, das ist wirklich krass, Mann. Also deswegen, ich habe Vipassana 2-mal gemacht und es war beide Male sehr intensiv. Also, du darfst wirklich 10 Tage kein Wort, du musst dein Handy abgeben und du kriegst auch keinen Stift, du darfst nicht mal schreiben oder so. Du bist wirklich 10 Tage lang komplett durchgetaktet und meditierst 10, 11, 12, 13 Stunden pro Tag oder sowas. Ne? Und da kommst du echt an krasse Sachen ran. So. Aber das, was du gemacht hast, finde ich richtig geil. Einfach mal in die Natur gehen. Und ich meine, ich habe das vorhin nicht so gemeint mit diesem Einsamkeit im Sinne von, dass Einsamkeit Hölle ist, eher so in dem Sinne von, so, es gibt eine produktive Einsamkeit und sich selbst auszuhalten können, ist, glaube ich, super wichtig. Also das hast du, glaube ich, das hast du auch gelernt, unter anderem, glaube ich, indem du diese
Sachen... Aber ich wollte das nicht. Also es hat sich auch nicht gut angefühlt.
Mhm. Ja,
weißt du, was ich meine?
Digga.
Du denkst erstmal, nein, das ist nicht gut.
Ja.
Ich tue mir hier was an oder irgendwas passiert. Ja. Weißt du, wie ich meine so? Ja. Das ist das, aber dann habe ich gemerkt, nein, das zeigt dir gerade eigentlich irgendwas.
Ja.
Änder das, guck, dass du so machst, mach so, mach dies, mach. Und langsam merkst du dann, okay, du löst irgendwas auf. Und dann im Nachhinein, ich bin auch noch nicht auf dem Level, wo ich hinkommen will, aber im Nachhinein merkst du dann, kannst du dann die Sache reflektieren. Boah, die Zeit tat dir eigentlich richtig gut und so, weißt du? So. Das ist krass, Mann, Alter. Also ich glaube, ja, wir sind halt krass auf der Suche, weißt du, wie ich meine? Nach uns selber, nach dem Kern, nach dem, was wir sind, nach dem, weil, Bro, da ist noch mehr als das, was uns immer eingetrichtert wurde. Auf das, was du unbedingt sagst. Ich wollte früher immer einfach nur Fame sein. Geld haben.
Und machst du doch, oder?
Läuft
doch
Geld, okay. Ich wollte so Geld. Ja, Mann, ich will ein Star sein. So. Ja, ich will so, alle sollen
Digga,
mich
ganz
kennen.
Ehrlich, will ich immer noch. Will ich immer noch.
Ja, ich nicht.
Okay, dann bist du weiter als ich.
Nee, wirklich, weil so... Klar, ich habe irgendwie so eine Art von, ich will mich in der Öffentlichkeit ausdrücken, ich will auch Anerkennung dafür bekommen.
Genau, ja, das meine ich
ja. Ja, aber ich will nicht mehr der mega Superstar werden.
Du meinst es eher so in dem Sinne von, du brauchst das nicht mehr für dein Ego, sondern du hast das Gefühl, das, was du machst, ist schon dein Weg und das fühlt sich richtig an, in der Öffentlichkeit zu sein und du willst damit erfolgreich und natürlich auch Anerkennung haben.
Das
aber
Ding
du brauchst
halt,
das nicht mehr als Ego-Bestätigung, ne?
Ja, und das hat mir halt dieser riesen Shitstorm, den ich bekommen habe, gezeigt, so, weißt du? Weil ich war einer der Ersten, der über diese ganze Corona-Sache geredet hat in der Öffentlichkeit so und habe dafür halt richtig kassiert, so, ne? Mhm. Sponsoren haben sich getrennt. Alle Medien sind auf mir drauf, bis ZDF, Fernsehen, dies, das.
Echt? Oder,
ja. So.
Digga.
Also richtiger Shitstorm sein Vater.
Nice.
So. Keiner wollte mehr mit mir zu tun haben.
Nice.
Und da habe ich halt gemerkt, wie das zu Brüche geht, was ich eigentlich mir aufbauen wollte, da, wo ich unbedingt hin wollte.
Ja.
Das geht gerade zu Brüche, so, weißt du? Und das hat mir so krass wehgetan.
Mm.
Das hat mich so gefickt, so bis heute noch teilweise.
Mm.
Bis ich dann aber an den Punkt gekommen bin und mich dann gefragt habe, ey, ist das überhaupt das, was du unbedingt willst? Oder was willst du denn eigentlich so? Und dann die Antwort auf die Frage ist, ich will 100%ige Zufriedenheit mit mir selber und ich will glücklich sein. So.
Ja.
Und das erreiche ich nicht dadurch, dass ich der Mega-Superstar werde, sondern dass ich zu mir selbst finde, dass ich meine Bestimmung und meine Berufung lebe.
Ja.
Und wenn ich mit meiner Bestimmung und meiner Berufung stattfinden kann, und es kann sogar sein, dass ich damit noch der Über-Superstar werde, aber dann bin ich auch glücklich. So.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Ja, viele Leute wollen nur dieses Geld und diesen Fame und wollen
glauben,
unbedingt dahin kommen.
Genau, die ziehen das falsch rum auf, ne?
Andersrum.
Ja, ja. Ey, Digga, da muss ich dir was sagen, das ist so krank, dass du es gerade erwähnst. Weil, ey, Digga, genau das war mein Film jahrelang so. Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe immer versucht, was im Außen zu erreichen, weil es mir schlecht ging. Und ich dachte, wenn ich das erreiche,
geht's dir besser?
Dann geht's mir gut. Und das Kranke war, guck mal, ich sag mal ganz ehrlich, ne, ich war früher so. Ich meine, ich war immer schon so, ich hatte immer schon eine große Klappe und habe immer so eine süße Fresse gehabt. Deswegen war es mit Mädels immer so halbwegs okay. Mhm. Aber ich war früher halt so übelst ein unsicherer Typ, Alter. Ich hatte nie die Mädels, die ich wollte und auch viel zu wenige, ne? Dachte ich immer so, ne? Ich war so total, was Frauen einfach so einfach unsicher, ne? Mhm. Ich habe das zwar immer so gefaked, dass immer da alle dachten, ich wäre confident. Aber ich habe mich gefühlt wie ein letztes Stück Scheiße, wenn ich mit einer heißen Frau geredet habe, ne? Mhm. Irgendwann ging das dann weg, ja, und dann, oder wurde immer besser. Und dann irgendwann, dann wurde ich auch noch Comedian und dann wurde das noch besser und dann irgendwann hatte ich ziemlich so relativ viele Frauen. Und dann war ich immer noch unzufrieden, dachte mir so, ey Digga, die sind nicht heiß genug, das reicht noch nicht, weißt du, was ich meine? Und ich dachte, ich war wirklich überzeugt, dass das eins der Hauptprobleme ist, warum ich nicht glücklich bin. Ich war richtig überzeugt, das ist kein Witz, das klingt so dumm. Aber ja. dann irgendwann war es halt wirklich so, dass es einfach so, dass es halt einfach Bomben waren, ne? Und dann hatte ich heiße Frauen. Und dann hatte ich auch noch plötzlich Geld, weil die Comedy-Shows gut liefen. Und ich war vorher auch die ganze Zeit pleite halt. Und dann dachte ich auch damals, oh, ich bin auch noch, weißt du, ich habe nicht die Frauen, die ich will, ich bin pleite und so. Oh Mann, mir geht's so, weißt du, ich hatte wie so eine Loser-Existenz. Deswegen dachte ich, Mann, so alles Kacke. Mhm. Ich habe einen guten Grund, dass es mir scheiße geht, ja? Mhm. Dann hatte ich plötzlich die Kohle. Dann hatte ich plötzlich die Frauen. Und mir ging's immer noch genauso beschissen. Und das war der Punkt, wo ich plötzlich realisiert habe, das ist gar nicht mal so lange her, dass das wirklich bei mir so angekommen ist, wo ich gemerkt habe, Junge, das steht in keinem Verhältnis mehr. Das steht einfach in keinem Verhältnis mehr. Du hast jetzt Kohle, du kannst entspannen, du strugglest nicht mehr, die Miete zu zahlen. Du kannst jetzt auch ein Jahr rein theoretisch chillen. Mhm. Theoretisch. Mhm. Ja, ich bin nicht reich, aber ich habe jetzt wenigstens so viel, dass ich mir um die Miete jetzt erstmal ein Jahr lang keine Sorgen machen muss. Ja? So, ich habe keine Geldsorgen. Hübsche Frauen, also genau das, von dem ich immer dachte, dass es mir daran mangelt, hab all das und trotzdem habe ich dann gemerkt, so, ey, warum geht es mir genauso? Und da habe ich gemerkt, das ist nichts, was du im Außen kriegst. Das ist einfach nichts, was du im Außen kriegst.
Das muss hier drin passieren. 100%.
Du kannst alles im Außen kriegen und du kannst trotzdem tief, so Kurt Cobain, Amy Winehouse, wie heißt
ganz
diese?
Viele
Robin
Menschen.
Williams, ja. Diese ganzen krass ultra erfolgreichen
alles,
Leute.
Alles, was Leute denken, was man unbedingt erreichen
genau.
will. Aber pressen sich zu mit Drogen, schießen sich ab bis zum geht nicht mehr, weil die einfach mit sich selber nicht klarkommen.
Ja, ja. So krass.
Ja, das ist voll heftig.
Aber diese Illusion ist so mächtig, ne?
Ja, ja.
Diesen Glauben, so, ey, da ist etwas im Außen und wenn ich das habe, dann geht's mir gut.
Ja, du musst halt auch überlegen, es ist wie Matrix quasi. Du kriegst es ja auch von klein auf so eingetrichtert, dass die Menschen, die viel Geld haben, geile Frauen haben, glücklich sind.
Ja, ja, genau.
Und das ist ja auch heute Bullshit, noch so. Geh mal auf Instagram,
ja, ja.
So. Guck dir mal an, wie die ihre Leben präsentieren, so,
ja,
ne? Da geht's eigentlich nur darum. Und dann sitzt du als junger Typ da und denkst, das muss ich erreichen, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. So.
Ja, Mann.
Und wenn dieser Aufwachmoment kommt, dass wenn du, bei mir war es halt zum, was heißt zum Glück, weiß ich nicht, ob das jetzt Glück war oder nicht, aber ich war auf dem aufsteigenden Ast und dann wurde mir quasi so das alles weggeschnitten. So einfach mit einem Messer, so einmal durch, so.
Ja, geil.
Und runter in die Scheiße rein, so, weißt du?
Ja.
Aber das sollte alles so sein.
Ja.
Bin ich mir hundertprozentig sicher.
Auf jeden Fall.
Weil heute merke ich, auf was für eine Reise ich danach gegangen bin. Auch, dass ich nach Mexiko gegangen bin, da ein Jahr gelebt habe und so. Das hätte ich alles wahrscheinlich nicht so durchgezogen, wenn ich hier der krasseste Typ wäre. So. Weißt
ja.
du? Dann hätte ich mich immer, glaube ich, an diesen Dingen einfach festgehalten. So.
Ja, Mann.
Mit Frauen. Ja? Mit Frauen, das hast du gut gesagt, weil das merkst du dann halt einfach, wenn du alles und jedes, was du unbedingt haben wolltest, hast und du merkst einfach, das erfüllt dich trotzdem
ja.
nicht.
So.
Dann denkst du dir so, hä? Scheiße,
was mache ich falsch?
Wie bist du Comedian geworden?
Ich habe irgendwie, das war 2014, als ich dieses Rattenfieber da bekommen habe. Und dann sage ich, die akute Phase war 6 Wochen. Ich lag 6 Wochen flach, also 6 Wochen fast nur im Bett rum. Ne? Konnte ich gar nichts machen. So.
Scheiße.
Und in diesen 6 Wochen, Digga, 6 Wochen sind eine lange Zeit, wenn du dich fast gar nicht bewegen kannst.
Ne? Klar.
Und dann habe ich irgendwie einen Kommentar auf Facebook. So, ich habe so ein Meme gesehen, ne? Mit so einem Spruch von einem Comedian und dem sein Name in diesem Meme. Und ich dachte mir, hey, der Spruch ist lustig, Alter. Das war von Louis C.K. Und dann dachte ich mir, da stand sowas drin wie, if someone with so, das ist halt Nami, ne? If someone without experience and without knowledge of the language in a different foreign country can take your job, then maybe you just suck. Weißt du, was ich meine? So, ja. Weißt du, immer dieses Argument, so, die nehmen unsere Jobs weg, aber wenn halt jemand kommt, der null Kompetenzen hat, deinen Job nimmt, so, ja, Digga, dann bist du vielleicht einfach ein Versager. So.
Voll banal, aber geil.
Ja, ja, ich hab voll gelacht, als ich das gelesen hab, weil ich bin ja rechts und deswegen fand ich das lustig. Und und deswegen fand ich das halt witzig, ne? Und dann habe ich
100%ig gibt's Kommentare, wo Leute sagen, ey, warum redest du mit diesem Nazi?
Ja, der Witz ist, der Joke ist ja literally total anti-rechts eigentlich, weil er ja nochmal genau gegen dieses rechte Ding schießt. Aber egal, ja, du weißt ja, wie
ich
die Leute ticken.
Schon, die,
du ja, weißt ja, wie die Leute ticken. Und jedenfalls, ich habe diesen Comedian dann bei YouTube halt gesucht, den Louis C.K. Und ich habe das angeguckt, für mich war das eine Revelation. Was ist das? Offenbarung, Alter.
Das Revelation heißt Offenbarung.
Ich glaube, oder? Ich denke, genau. Und jedenfalls für mich war das so, wow, what the fuck ist das denn? Das ist das Genialste, Obszönste, Witzigste, aber irgendwie primitiv verpackt, dass so jeder Dreijährige drüber lachen kann, trotzdem mit einer philosophischen Tiefe, ja, die ich noch nie irgendwo gesehen habe. Das war für mich so, Mann, das ist fucking Kunst, das ist genial. Und ich hatte Stand-up nie so auf dem Schirm all die Jahre, weil ich habe früher Beats produziert, so, ich war so.
Das habe ich gesehen beim Boogie Talk, ja,
genau.
Krass.
Deswegen, und so Comedy war für mich nie Teil meiner Matrix einfach, ne? Das gab's für mich einfach nicht. Und dann, also ich wusste, dass das existiert, aber es war nicht Teil von meinem Leben einfach. Und dann plötzlich, ich meine, ich war schon immer dieser Clown so, was heißt der Clown? Ich habe immer alle Leute zum Lachen gebracht, so in der Schule, habe immer Kacke gebaut und so. Aber das war für mich das erste Mal, wo ich realisiert habe, oh mein Gott, diese Kunstform. Digga, da ist was in mir aufgegangen. Das ist wie Gott. Das hat mich ausgesucht, verstehst du? Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das war nicht so.
Das war ein Calling, Digga. Das sollte so sein.
Das hat plötzlich das Universum bei mir angeklopft. Mhm. Weißt du, was ich meine? Gesagt, so, hier, Junge, jetzt ist
das
Zeit.
Das ist dein Job.
Richtig, genau. So. Und deswegen, das war dann so dieser Moment.
Wie alt
Moment.
Warst du da?
Das war 2014. Jetzt ist 22. Also
ungefähr roundabout, wie alt warst du da?
Vor acht Jahren, also 22, ja, Digga, ich bin richtig schlecht in Mathe so, Digga. Und genau, dann dachte ich mir so, das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Und dann wusste ich, okay, ich muss das probieren. Ich habe mir alles von ihm reingezogen, von Louis, wirklich alles von ihm, was online war. Mhm. Und damals war noch richtig viel von ihm online. Mhm. Und dann habe ich angefangen, in seiner Stimme zu denken, weißt du, weil ich wirklich tagelang nur mir reingezogen habe, was er macht. Dann habe ich wirklich angefangen, in seiner Stimme zu denken, auf Englisch zu denken.
Krass.
Und dann auch so Sätze in meinem Kopf gedacht, so mit seiner Betonung. Und dann dachte ich mir irgendwann so, hey, warte mal, vielleicht kann ich das auch, vielleicht bin ich auch ein Comedian, vielleicht bin ich auch lustig. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, hey, okay, Alter, ich fange jetzt damit an. Und dann bin ich halt irgendwann aufgetreten, das war dann so ein Jahr später, glaube ich. Also es hat noch eine Weile gebraucht, bis ich das dann wirklich gemacht habe. Und ja, Mann, und dann bin ich aufgetreten. Und, ja.
Was war dein erster Auftritt?
Digga, der war in Trier, Alter, bei Kunst gegen Bares. 10 Minuten und ja, der war richtig scheiße, Mann. Ich bin da hingegangen, Alter.
Warst du nervös?
Ja, wie Sau, Digga. Ich bin 20 Tode gestorben, bevor ich auf die Bühne gegangen bin.
Glaub ich dir.
Digga, ich bin auf die Bühne gegangen wie so ein richtiger Lachsfisch, Alter. Und hab da angefangen, irgendwelche Jokes zu machen und ich hab so gebombt. Ich bin so aufs Maul geflogen mit diesen Jokes. Weil ich dachte irgendwie so, es wäre witzig einfach nur, wenn man Assi ist. So, ich habe so diesen Anfängerfehler gemacht. So, ich muss einfach nur Assi sein, es wird schon witzig sein. Und ich gehe auf die Bühne und am Ende war ich einfach nur Assi. So. Weißt du, ich gehe auf die Bühne. Ja, da hat mir die so eine eingeblasen und so. So richtig wie so ein richtiger, Alter, das ist mein, ja, wie so ein richtiger Mongo einfach und bin so. Digga, die haben mich gehasst. Ich hör dir, die haben so Centstücke.
Kannst du mich vorstellen.
Die haben so, hätten die Tomaten, Digga, die hätten nicht so Tomaten nach mir geworfen. Die haben einfach nur so Centstücke nach mir geworfen. Digga, das war Katastrophe. Das Geile ist, an dem Tag war Salim Samadou auch da. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das ist so ein Comedian von Rebell Comedy. Der ist in Deutschland.
Rebell Comedy
so,
ist cool.
Von denen ist der halt. Und,
krass, hab ich gar nicht. Die Namen habe ich nicht so auf dem Schirm. Ich habe die mal live auch gesehen.
Der Salim, genau, der ist so ein kleiner, ganz verrückter, ich feiere den extrem, das ist meiner Meinung nach einer der gestörtesten Comedians Deutschlands, wirklich, der ist krank, Mann. Und jedenfalls, der war da und Und der hat halt so voll abgerissen, weißt du, das ist schon so voll abgerissen. Und ich danach noch so, bin so zu dem gegangen, weißt du, weil ich wollte so gucken, weil ich dachte, vielleicht war ich ja gar nicht so schlecht, vielleicht war das voll cool, weil ich einfach nur so Eier hatte und so Asien. Und ich so, und Salim verarscht dich. Salim kann so, ich habe den über die Jahre dann immer wieder mal so ein bisschen kennengelernt, so wenn ich mit ihm geredet habe. Ich habe gemerkt, der verarscht dich immer. Weißt du? Also Salim ist so einer, der kann kein ernstes Wort mit dir reden und wenn du den noch gar nicht checkst, dann kennst, checkst du das nicht. Ne?
Dann denkst du, der meint das ernst.
Und ich gehe so zu ihm und ich so, Digga, was denkst du, wie war mein Auftritt? Der so, Digga, war richtig stark, Alter. Digga, Bro, du hast abgerissen. Und ich so, echt, meinst du nicht, das war ein bisschen so, weil die haben wenig gelacht. Die so, nein, Mann, die haben krass gelacht, Alter. Und der hat mich halt so voll verarscht. Ne?
Wenigstens mit Confidence rausgegangen.
Ja, ja, ja. Später habe ich dann irgendwann gemerkt, ich habe mich richtig verarscht. Nee, der erste Auftritt war scheiße, aber das ist auch okay. Ich habe dann Blut geleckt. Ich
ist
gemerkt,
aber auch normal, denke ich. Ne? Also man muss auch mal in die Scheiße, wie du vorhin gesagt hast, man muss Fehler machen, man muss scheiße sein, damit man besser wird. So.
Das ist vor allen Dingen bei Comedy so. Wenn du Comedian wirst und du möchtest, glaube ich, wirklich ein guter Comedian werden, musst du viel auf die Fresse fallen erstmal. Weil die Comedians, die von Anfang an direkt funktionieren, immer funktionieren, die sind... Die steigen schnell auf, die packen es schneller, aber die entwickeln nicht diese Tiefe und diese Genialität und diesen Biss, den gewisse Comedians haben, die richtig viel Shit gefressen haben. Weil die Comedians, die Shit gefressen haben, die haben ausprobiert. Weißt du, was ich meine? Die haben gewagte Konzepte und gewagte Sachen ausprobiert, wo man einfach nicht weiß, ob es jetzt funktioniert. Ne? Und dadurch haben sie dadurch entwickelst du auch einen gewissen Mut und eine gewisse Fähigkeit, auch mal auszuhalten, wenn die Leute nicht lachen. Mhm. Und nur wenn du das auch ein bisschen hast, diese Fähigkeit, dass Leute mal nicht lachen, kannst du sie an ganz neue Orte nehmen. Weißt du, was ich meine? Weil du nicht darauf angewiesen bist, dass sie dich sofort mögen, sondern du hältst auch mal Spannung aus und kannst Leute auf ein viel höheres Spannungsniveau mitnehmen, wo du dann irgendwann die Spannung endlich entlädst mit einem fetten Joke. Weißt du, was ich meine? Aber wenn du das nicht hast, weil du schon immer so ein bisschen funktionierst, weil du auch immer so... Ja, so ein bisschen der Publikumsliebling bist so und immer diese bisschen sicher.
Vielleicht immer auf sicher gehst.
Genau, immer so ein bisschen auf sicher.
Das ist halt dann keine
so.
Richtige Kunst.
Richtig.
Da entsteht dann halt richtige Kunst, wenn du mal durch die Scheiße gehst und dann sowas aufbaust, wie du gerade gesagt hast. Ja.
Richtig, deswegen, ich feiere am meisten Comedians, wo man...
Wer ist dein aktueller Lieblingscomedian in Deutschland?
Immer noch in Deutschland. Mhm. Ich gucke eigentlich keine deutsche Comedy, ehrlich gesagt. Ich kann nur sagen, wen ich respektiere. Und wen ich, okay, wenn ich auf Shows bin, auf Open Mics und so, wen ich wirklich gerne angucke, ist... Salim Samatu, den finde ich wirklich witzig. So auf den Shows in Berlin habe ich auch Felix Lobrecht, den finde ich einfach, der ist einfach gut. Ja. Felix ist wirklich ein guter Comedian und der hat auch eine heftige Ausstrahlung, Alter. Ich hab einfach krassen Respekt vor seiner Energie. So. Felix ist für mich eine Autorität. So. Weißt
der
was
ist
ich meine?
Cool, Mann, der ist auch lustig.
Ja, ja, und der ist vor allem fucking entspannt, calm und richtig selbstbewusst und so. Ich finde Felix' Energie richtig krass, wirklich. Mhm. Ich habe Respekt vor seiner Energie so. Dann, wen noch, Alter? Es gibt echt, ey, ganz ehrlich, es gibt viele gute Kollegen.
Weißt du, wen ich krass feiere? Serdar Somuncu.
Serdar Somuncu, ja.
Den feiere ich hart, Digga.
Ja?
Der ist geil.
Ja.
Der ist so banal. So.
Ja, ja, der ist
auch so richtig eklig manchmal und so.
Der macht also so seine Rants, ne? Der ist immer so ein bisschen wütend.
Ja, ne? Genau, der ist ein bisschen wütend, Diggi. Und ich finde, der ist auch so, der nimmt kein Blatt vor den Mund, weißt du? Eckt auch an der einen oder anderen Stelle an, so.
Ja.
Das finde ich immer cool, weißt du? Wenn es nicht so weich ist, sondern so auch halt über Grenzen hinausgeht auf eine gewisse Art und Weise, so, weißt du?
Ich habe Serdar früher krass gefeiert, so.
Ja.
Richtig krass früher. Mittlerweile habe ich den nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich eher so, wie gesagt, auf diesen amerikanischen Stand-up krass abfahre. Und genau, da sind so, ja, auch Carlos Scalante ist ein absolut krasser Comedian, der ist mit Felix Lobrecht auch am Touren.
Ja, habe ich gehört.
Kinan Al, also die ganzen Jungs von Stand-Up 44, die finde ich eigentlich echt ziemlich solide.
Ja.
Es gibt so viele gute Comedien, auch so richtige Newcomer, die noch keiner kennt, so Jorik Tiede aus Hamburg und so. Der Witz ist, ich rede jetzt über die, ich weiß nicht mal, ob diese Leute mich überhaupt noch, wie die zu mir stehen, ob die mich überhaupt noch leiden können.
Sorry,
so, ne? Aber... Ich kann nur sagen, halt von dem, was ich auf den Shows gesehen habe, habe ich die immer sehr gefeiert. Fand ich immer sehr stark, was diese Menschen abgeliefert haben. Und
du hast dann dein Ding gemacht quasi, hast deinen ersten Auftritt drüben gehabt, hast dich dann irgendwann entschieden, so, ich gehe jetzt nach Berlin oder was und ich mache jetzt da mein Ding oder wie kam das?
Genau, ey.
Irgendwann wegen der Comedy-Sache
bin ich nach Berlin gezogen, ja.
Ja,
genau.
Okay, krass.
Und,
dann hast du dein Ding gemacht, habe ich auch verfolgt, also nicht verfolgt, aber habe ich jetzt im Nachhinein noch mal so ein bisschen geguckt.
Genau.
Hast ja auch ein paar coole Shows gehabt, ne? Auch online gute Klicks auch gehabt und sowas, ne? Also du warst quasi so auf dem...
Aufsteigenden Ast, Digga.
Bist du dann über Corona geredet?
Ja, Mann. Kennst du dieses Meme mit diesem Typ, der so Fahrrad fährt und sich über irgendwas über Fahrrad fährt und sich über irgendwas beschwert und dann so den Stock in seine eigene Speiche steckt und dann so auf dem Boden liegt mit so einem schmerzenden Knie? Weißt du, was ich meine? Kennst du das?
Nee. Ja,
genau das ist das. Also ich habe so quasi diesen Stock in meine eigene Fahrradspeiche.
Wie war das? Erzähl mal. Was war da los?
Naja, Digga, kam halt... Naja, ich meine, was war da los? Erstmal kam halt diese Ratten-Fake-Pandemie raus. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ey, das ist doch behindert, was die hier abziehen. Weil da sind so viele Widersprüche.
Mhm.
Wo ich mir dachte so, wisst ihr was? Fickt euch, Alter.
Zu welchem Zeitpunkt war das in deiner Karriere? Standst du da gut da? Hast du Shows gehabt? Wie war das?
Ja, also die Shows liefen gut. Aha. Ja, die Shows liefen sehr gut. Die waren echt, die haben richtig Spaß gemacht so. Das war cool. Ich war jetzt noch nicht einen Namen, den man kannte. So. Weißt du, ich habe gerade Nightwash gehabt und Quatsch Comedy Club und so. Ich habe so diese Standard, diese Stationen abgeklappert. Mhm. So. Aber ich war noch nicht jetzt krass weit oder so. Weißt du, ich war gerade so einfach so, wie gesagt, aufsteigender Ast. Ich habe halt Comedy Central, Roast Battle. Ich habe halt diese Sachen gemacht, die man halt so macht,
die man
wenn
macht
man sich
halt
so langsam etabliert, ja, halt. Ne?
Ja.
Und ja, genau, das habe ich gemacht und dann kam halt dieser Corona-Ratten-Seuchen-Shit und dann dachte ich mir irgendwann, wisst ihr was, fickt euch alle, weil auch kein Comedian sein Maul aufgemacht hat, weißt du, und ich dachte mir so, es kann nicht sein, Alter, weißt du, du denkst dir so, Alter, jetzt ist die Zeit der Comedians, jetzt ist die Zeit der Satiriker, der Comedians, der Künstler, sich
der
über
Rapper.
Den Scheiß, der Rapper, von allen, jetzt ist die Zeit der Kunst, was zu machen und zu sagen, ne? Und dann gucke ich, was machen die Comedians? Leute, was machen eigentlich diese Querdenker? Sind das alles Nazis? Ich denke mir so, wollen die mich verarschen? Das sind die einzigen, die ihr trasht, wirklich. Das Mainstream-Ziel, was alle trashen, was das ZDF jeden, wirklich, das ist euer, was seid ihr für Künstler, Alter? Wollt ihr mich verarschen? So, und dann dachte ich mir so irgendwann so, nee. Und dann wurde ich auch noch bei Facebook angefeindet, weil ich einen positiven Post über die Demonstration abgelassen habe. Und dann wurde ich natürlich auch direkt, oh, Nikola, ich bin der Verbrüderung mit rechts und so. Und dann dachte ich mir, wisst ihr was, so, fickt euch in euer eigenes enges Arschloch. Und dann habe ich einfach angefangen mit dieser, weil ich war wütend. Und dann habe ich diese Wutenergie, hat sich dann kreativ irgendwie so eine Bahn gebrochen. Und dann habe ich mit diesem Online-Format angefangen. Und das ist dann viral gegangen. Und das ist jetzt der Grund, wahrscheinlich, warum wir hier sitzen und miteinander quatschen.
Denke ich auch, ja. Das hat sehr viel zusammengebracht, so. Also die Talks, die ich in letzter Zeit gemacht habe mit den Leuten, wie ich sie gemacht habe, so, wären, glaube ich, ohne diese Pandemie nicht so entstanden. Vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, vielleicht irgendwann später oder so.
Ja.
Aber ich glaube, das hat schon Menschen zusammengebracht, die zusammen
gehören.
Das soll so sein. Weißt du, was ich meine, so?
Ja, Mann.
Weil der Talk auch eben, den wir hatten vorher, krass inspirierend,
ja,
krass tief, so, weißt du, wie ich meine, so, finde ich richtig geil.
Ja, deswegen, ich will auch, wenn die Kamera aus ist, mit dir rummachen, Brudi.
Auf süß. Okay, krass, und dann hast du halt das in so Comedy-mäßige Art verpackt und hast da eine Serie draus gemacht online, ja, und das ist dann krass viral gegangen.
Genau, das ist gut, ganz gut viral gegangen, ja, das ist richtig.
Aber was war das Aber dabei? Also, was ist denn in der Comedy-Szene passiert? Was ist mit den Leuten passiert, mit denen du vor allem konntest? Was ist mit deinen Chancen und Möglichkeiten passiert? Hast du irgendwie gemerkt, okay, dir werden jetzt dadurch Türen zugemacht oder was ist passiert?
Digga, richtig viele. Also ich sag dir mal zum Beispiel, ne, als ich hierher gezogen bin, in dieses Zimmer, wo wir jetzt gerade sind, ne, 150 Meter von hier ist ein Comedy Club entfernt. Mhm. Und ich dachte mir noch, als ich hierher gezogen bin, dann vor anderthalb Jahren, dachte ich mir so, way, ich habe jetzt endlich einen Comedy Club direkt um die Ecke. Und ja, da habe ich jetzt Hausverbot, Alter. Wegen dem Format halt, ne? Also ich habe halt echt in den meisten Shows und Clubs dann Hausverbot bekommen. Und dann habe ich halt bei einigen Formaten...
Einfach Hausverbot?
Direkt.
Also einfach, du Nikolai Binner auf keinen Fall.
Ja, ja.
Blacklist.
Also sogar so krass, ich werde jetzt keine Comedians-Namen nennen, aber es gibt einige Comedians in der Szene, die halt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo eine Show ist, ja, und die buchen mich für diese Show, dann springen diese Comedians ab und sagen, ich trete nicht auf einer Show auf, wo Nikolai Binner auftritt. Und also so, ne? Aber nicht, dass sie mit mir reden würden, so. Keiner dieser Comedians hat bis jetzt mit mir geredet, nicht einer. Sondern das sind alles
läuft
Leute
dann hinter den
komplett hinten rum, ne? Ich krieg das dann trotzdem raus, weißt du, oder krieg hier und da so, man kriegt das mit, ja.
Was hat das mit dir gemacht, oder was hast du dir dabei gedacht?
Ich hab mir dann irgendwann gedacht, weißt du was, ich hab mir dann gedacht, weißt du was, sie sollen sich wirklich, weißt du, im Endeffekt, weißt du, die Umstände kreieren keine Schlangen, sondern die Umstände zeigen dir nur, wer bereits eine Schlange ist.
Hm.
Und gut, dass ich jetzt weiß, wer eine Schlange ist, dann trete ich da nicht nochmal rein.
Hm.
Und dafür, im Grunde genommen, kann man dafür dankbar sein, weil du siehst jetzt, wer sind die Leute. Weißt du, ich brauch nicht, dass die Leute einer Meinung sind wie ich. Ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, ey, ich, so wie das jetzt rübergebracht wird von den Medien, ich glaube das und ich lasse mich impfen und ich habe die und die Gründe, mich impfen zu lassen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber dieses hintenrum und Leute versuchen sogar als Nazi abzustempeln und so, du kennst die Geschichte.
Ja, dieses Eklige einfach, diese Leute zu canceln und richtig, an den Rand der Gesellschaft zu drücken. Du darfst nicht mehr stattfinden, du darfst in den Comedy-Club nicht mehr rein.
Richtig.
Du darfst da nicht mehr machen, du darfst hier nicht mehr tun.
Richtig.
Du bist einfach jetzt gelöscht.
Richtig.
So, das ist halt, was Umgang mit Menschen, das ist halt nicht menschlich. So.
Richtig, das ist nicht menschlich. Und diese Leute, diese Menschen sollen sich zeigen, die sollen ihr scheiß Gesicht zeigen. Weißt du, ich will sehen, wer ihr seid. Und ich bin dankbar, dass ich es jetzt sehen kann. Mhm. Weil vorher war ich mir nicht ganz sicher. Vorher war es immer so, naja, der könnte cool sein, der könnte aber auch ein Wichser sein, weißt du? Und jetzt weiß ich bei manchen ganz klar, hey, der ist cool, der ist so und so.
Das Ding ist aber, also, hat es dich auch traurig gemacht? Enttäuscht?
Ich hab's kommen sehen, deswegen. Ich glaube, ich war eher vielleicht ein bisschen so wütend.
Hm.
Eher so wütend.
Hm.
Ich glaube, Trauer war nicht so viel dabei, eher ein bisschen
ja.
Wut.
Ja. Das Ding ist halt bei dieser Sache, dass ich halt auch hundertprozentig der Meinung bin, dass 50% von den Leuten, die nicht mehr da spielen wollen, wo du spielst, vielleicht sogar deine Meinung vertreten. Und es fühlen, was du machst.
Kannst du es nochmal sagen, den Satz? Wie meinst du?
Dass 50% von den Leuten, die nicht mehr mit dir auf einer Show spielen wollen,
ja,
das eigentlich fühlen, was du tust. Und es mögen, was du machst. Und vielleicht sogar deiner Meinung sind, aber einfach Angst haben, auch gecancelt zu werden. Oder irgendwie sich mit dir zu solidarisieren und dann auch als Rechter hingestellt zu werden. Und das ist das, was mich noch mehr traurig macht eigentlich.
Ja.
Zu wissen, weil ich weiß, dass es in der Rap-Szene so ist, dass viele Leute sich nicht mehr mit mir hinsetzen, obwohl die eigentlich meine Meinung haben, aber die haben Angst davor, dass deren Karriere dann beeinflusst wird. So. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, dass das so ist. Und das macht mich noch mehr traurig, weil die haben nichts gegen mich. Die hassen mich auch nicht oder so. Aber die haben einfach Angst davor, irgendwie ein Stück von ihrem Brot zu verlieren, weißt du? Und das finde ich halt so extrem, weil wenn jemand so wie du oder wie ich dann in so eine Ecke reingestellt wird und alle sich davon distanzieren, ich bin halt nicht so einer, ich würde genau das Gegenteil machen.
Ja,
ich schwöre dir, wenn ich diesen Shitstorm damals nicht bekommen hätte, ne?
Ja.
Und immer noch dieser Motherfucker wäre, wo jeder ein Interview haben will. Savage hat mich angefragt, weißt du, wie ich meine? So?
Krass,
das war für mich voll die Ehre.
Krass.
Voll der so Ritterschlag.
Ja, klar,
so.
Natürlich.
Er hat bei mir angefragt, so, weißt
geil.
Du?
Geil.
Boah, Digga.
Ja.
Wenn ich immer noch der gewesen wäre, ohne den Shitstorm,
ja,
ich hätte mich genau mit diesen Leuten, wo ich jetzt gerade zusammensitze, zusammengesetzt. So.
Ja.
Extra.
Ja.
Um zu zeigen, ich solidarisiere mich mit diesen Menschen, weil die sind keine schlechten Menschen, weil die eine andere Meinung haben.
Ja, Mann.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, Mann.
Und das ist das, was mir fehlt.
Ja.
Dieses so, dass Leute sich einfach für Menschlichkeit einsetzen und ja, gerade machen und sagen so, warum wollt ihr nicht mehr auf eine Show spielen, wo er spielt, nur weil er eine andere Meinung hat?
Ja.
So, hört mal auf damit.
Ja, ja.
Felix soll sich mal hinsetzen und das sagen.
Ja.
Weißt du, wie ich meine so?
Ja.
So denke ich, das würde dafür sorgen, dass wir uns nicht so krass spalten lassen, sondern eher zusammenfinden. Und Leute, ich hab's doch selber gesehen, Leute, die so krass gecancelt werden und so krass an den Rand gedrückt werden, die verlieren sich auch manchmal in so eine Sachen dann. Die haben dann so viel Wut und Hass und
ja,
Enttäuschung
und
so.
Dann
sind die nur noch depressiv und
total,
arbeiten sich selber voll runter.
Ja, ja.
Und ihr tragt dazu bei.
Ja, das
weißt du, ich meine so. Holt diese Menschen raus, redet mit den Menschen, lasst uns zusammen.
Wobei ich Felix jetzt da...
Das war jetzt nur
genau,
so ein...
Das war jetzt nur witzig, dass du sagst.
So,
weil ich habe ihn vor 2 Wochen auf der Straße getroffen, weil er war tatsächlich bei dem Comedy-Club, wo ich da
ausgeholt
habe, halt davor. Ne?
Geil.
Und ich habe ihn gesehen, ich direkt zu ihm hingegangen, weil ich feiere ihn halt auch so. Ne? Und dann haben wir so kurz gequatscht, ne? Und es war volles entspanntes Gespräch. Er hat mir halt so ein bisschen seine Sicht gesagt und auch so meine Bedenken bei dem, was ich mache oder vielleicht wie die Außenwahrnehmung auch ist und so. Und, aber weißt du, er hatte so die, das finde ich halt an ihm cool, er hat so die Größe, mir so zu sagen, was er gedacht hat. Ne?
Ja.
Wir sind wahrscheinlich nicht auf der gleichen Ebene, was
ja,
sowas angeht.
Aber er respektiert dich trotzdem.
Er hat mich hingestellt, er hat mir gesagt, was er denkt. Ich habe ihm gesagt, was ich denke. Und ich habe mich bei Facebook dann auch noch mal kurz in der Nachricht bei ihm bedankt, dass er... Ja, dass er das gesagt hat, was er mir gesagt hat, so, ne?
Mhm.
Und ja, cool, und so, freut mich und so. Das finde ich halt, das, weißt du, da, es gibt wirklich noch Leute, die haben sich Menschlichkeit die, es gibt Leute, die haben eine gewisse Größe, ja, mhm. und die können auch eine andere Position haben als du und die halten die aus, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist wirklich, das ist sehr traurig, was du gerade gesagt hast, dieses zum Beispiel, dass es da Leute gibt, dass es da Rapper gibt, die sagen, die wollen nichts mehr, wie bei mir, ne, die sagen, sie wollen nicht mehr mit mir assoziiert oder mit dir assoziiert werden, weil sie sagen, sie verlieren ein Stück vom Kuchen oder
genau,
sowas.
Ja.
Und das ist, da frage ich mich dann echt so, gerade bei der, in der Rap-Szene, was ich mir denke, so, Digga, Rapper, Das soll jetzt nicht, guck mal, Rapper sein ist doch auch irgendwie ein bisschen Lebensweg. Das ist doch nicht einfach nur, Digga, du machst nicht eine Ausbildung zum Rapper, wie du eine Metzgerlehre machst, ja. Rapper, wenn du Rapper bist, da, du musst doch irgendwie so ein bisschen auch das ehren, wofür Rap steht und wo Rap herkommt und was damals, aus welcher Energie Rap entstanden ist. Da Struggle drin, da ist das,
Gesellschaftskritik.
Da ist Gesellschaftskritik.
Menschen, die
da
keine Stimme drin. Hatten,
Menschen, die
Stimme
keine Stimme
zu bekommen.
Feinde, Leute, Menschen, die viele Feinde haben, die am Rande der Gesellschaft stehen, die
genau
sich trotzdem
das.
Irgendwie,
genau
weißt du, die sich trotzdem zeigen, fickt euch, hier sind wir, ja.
Aber du redest gerade von der amerikanischen Rap-Kultur.
Aber da
und
kommt
der ganze
Scheiß her.
Scheiß her.
Ich meine, da kommt der Scheiß her.
Die Leute heutzutage beschäftigen sich nicht mehr damit, ja. wo das herkommt. Und leider hat sich in Deutschland auch nicht diese richtige Rap-Kultur, hier, wir haben das halt, diese Verbindung dazu nicht so krass, wie in Amerika, weißt du, wie ich meine so? Aber so jemand wie ich oder auch andere, ich kenne viele Rapper, die sich auch beschäftigen und das finde ich dann auch gut. Geh mal die Roots zurück, guck mal, wo der Scheiß herkommt.
Ja.
Und ich habe das Gefühl gehabt, die Jungs damals waren da auch noch intensiver, wie ein Savage, ein Azad, ein Sammy.
Ja.
Die sind nach New York gegangen, die sind da rumgelaufen, die wollten connecten mit ein paar DJs und so, die wollten
ja.
diese Kultur aufsaugen
ja.
und spüren, wo das herkommt, um
ja.
das dann hier in unserer Welt zu übertragen. So.
Ja.
Ja, heutzutage glaube ich nicht mehr, dass es so krass stattfindet. Leider so. Ich finde, Boogie und Belasch kämpfen da auch hart für so. Deswegen, ich finde das auch ein geiler Podcast.
Ja, die Jungs.
Grüße gehen raus an der Stelle.
Grüße gehen raus. Geile Jungs, echt.
Ich finde es auch geil, dass wir mittlerweile halt auch alle Gecancelten, sag ich mal, oder
ja.
alle, die so Shitstorms aushalten mussten, ein bisschen an den Rand gedrückt wurden und so uns gegenseitig auch
genau.
supporten. So, weißt du,
ja.
ich meine so? So, das ist wichtig, dass es diese Plattform gibt für dich. Für mich ist auch wichtig, jemanden zu finden, mit dem ich Talks machen kann. So.
Richtig.
Dass man da wenigstens noch das Gefühl hat, es gibt ein paar Menschen, weißt du, wie ich meine so?
Und am Ende ist es, wie du es auch vorhin gesagt hast, ne, du, so die Spreu
trennt sich
vom Weizen. Und das ist halt auch einfach, hat auch Vorteile.
Ja, 100
weißt du, was ich meine?
100 Pro.
Ich bin froh, dass ich jetzt mit dir hier sitze. Dieses Gespräch, was wir zum Beispiel hatten, hat mich bereichert. Weißt du, das ist, ich habe was bekommen davon.
Genau.
Und das wäre nicht passiert, wären die Umstände nicht so, wie sie wären.
So,
so viele Nachteile das haben mag, wie es vielleicht hat. Im Grunde genommen ist dieses, so wie Christian Lindner von der FDP sagen würde, sind Probleme doch auch nur dornige Chancen, Alter. Der Typ, Alter. Halt, abgesehen davon, dass der Typ der übelste Heuchler ist mit dieser Impfscheiße und so.
Voll komisch, schade. Ich hab gedacht, da ist nur einer, weißt du, wie ich meine?
Ja, so, ja, ich dachte auch, aber egal. Aber der ist trotzdem witzig auch irgendwie so. Wenn du die alten Videos, ihr müsst mal, es gibt so ein Video von Lindner, Alter, wie der so 16 ist oder noch jünger oder 14 und schon so immer im Anzug in die Schule gegangen ist.
Nee,
und so.
Ja, ja.
Ach, krass, dieser Spruch mit diesen Problemen sind nur dornige Chancen, da war der, ich glaube, so 16 oder irgendwas. Du musst jetzt angucken, Alter, das ist bei YouTube so witzig, ich zeig dir das heute noch, so geil. Und ja, jedenfalls, genau, also ich glaube, man kann diese Zeit wirklich nutzen für Wachstum, man kann diese Zeit nutzen, um zu gucken, wo stehe ich und auch so ein bisschen so Bestandsaufnahme zu machen. Wie viel Eier habe ich, wie viel stehe ich zu mir,
mhm.
was gibt mir Kraft, wo binde ich mich an, um Kraft zu holen in Zeiten, in denen scheinbar alles auseinanderbricht.
Mhm.
Und wo sind meine Leute? Und das heißt, es sind Zeiten, die man wirklich für sich nutzen kann auch, ne? Wo man sich wirklich, wo man merkt, okay, jetzt kann ich mal gucken, ey, hab ich eigentlich Hausaufgaben gemacht? Hab ich meine Hausaufgaben gemacht?
Ja.
Wenn der Sturm kommt, knicke ich ein?
Ja.
Oder bleib ich?
Oder mache ich weiter? Bleib ich
stehen? Ja,
ja,
genau,
ja,
richtig.
Ja. Krass. Ist echt so. Das hast du richtig gut beschrieben. War bei mir auch so. Am Anfang erstmal natürlich hast du zu kämpfen. Hast du auch Scheißphasen, wo es dir schlecht geht, wo du enttäuscht bist, wo du denkst, fuck, alles ist vorbei und so. Aber wie du gesagt hast, dann trennt sich die Spreu vom Weizen und dann guckst du halt, wie stramm bist du eigentlich so.
Richtig.
Ne? Und das ist ja eigentlich das, was zählt am Ende des Tages. So.
Richtig.
Lässt du dich jetzt davon unterkriegen oder machst du weiter so.
Richtig.
Und die Kommentare, die ich mittlerweile auch sehe bei mir in meiner Community, auch die Community hat sich ein bisschen Spreu vom Weizen getrennt, so weißt du.
Ja.
Mittlerweile sehe ich halt die Kommentare so, wie die auch stolz auf mich sind, dass
ja.
ich durch die Scheiße durchgegangen bin, weißt
Geil.
Du. Und die Liebe kommt zurück so.
Geil.
Und ich weiß auch ganz genau, es gibt Leute da draußen, die halten sich daran fest so. Denen geht's vielleicht genauso scheiße und die sehen, der macht trotzdem weiter. Also ich mach auch weiter so, weißt du so.
Geil.
Und so hat man halt so eine geile Familie. Also meine Community mittlerweile gibt mir echt viel Kraft auch.
Krass.
Und sehr viel, so ich gehe live und ich sehe die Menschen, die sind da und Ja, das war früher nicht so, sage ich dir ehrlich. Früher war das eher so alles ein bisschen oberflächlicher. So.
Genau.
Ja, geil, paar Likes, paar Kommentare und so, paar Herzen gegeben, aber nicht so richtige Connection zu denen aufgebaut, weißt du? Das ist schon krass, Mann.
Das ist krass, dass du das sagst. So, das habe ich auch, diesen Qualitätsunterschied in der, ich weiß jetzt nicht, ob ich Fanbase sagen will. Ich habe immer ein komisches Gefühl, wenn ich von Fanbase
rede. Deswegen sage ich immer Community.
Ich konnte das auch nie.
Das ist irgendwie komisch, ne?
Ja, ist komisch, aber Mann. So, deswegen kommt Community, Alter. Deswegen, wenn ich mir meine Community angucke, wie die mich unterstützt hat, ja, die haben mir Geld gespendet, weil ich nicht mehr auftreten konnte, und für meine Comedy-Videos haben die mir wirklich Geld gespendet, ja. Und wirklich so, dass ich halt gut davon leben konnte, ja, und auch diese Videos produzieren konnte und irgendwie, ja, trotzdem irgendwie meine Miete zahlen kann, all dem Kram. Das sind fremde Menschen, die mich persönlich nicht kennen, die mir Geld schenken. Leute, die mich angeschrieben haben, mir Nachrichten geschickt haben und sich bei mir bedankt haben, wirklich, und gesagt haben so, ey, danke für deine Videos. Ich habe ein paar Nachrichten, Digga, da ist mir fast schon Pipi in die Augen gekommen, wenn ich die gelesen habe. Da waren teilweise Nachrichten so, ey, ich habe ein paar Kommentare, der eine Kommentar, der war so krass, der hat geschrieben so, normalerweise mache ich immer Frustessen derzeit, ne, und bin viel depressiv und so. Aber ey, heute habe ich dein Video gesehen und plötzlich ist da so ein Frieden in mir und so eine Freude und ich konnte diese Nacht das erste Mal seit langem wieder entspannt durchschlafen. Geil. Und so, wo ich mir denke so,
boah. Guck mal, überleg mal, ey, wenn du das nur bei einem Menschen auslöst, so, was du veränderst.
Ja. So. Ja. Und diese Art von Nachrichten habe ich nicht nur einmal gekriegt, sondern echt viele, wo ich mir dann dachte so, oh mein Gott. Dieser Mehrwert, wo ich plötzlich gemerkt habe, ey, früher ging es mir immer nur so ein bisschen um mich auch, ne? Nicht nur, ich wollte natürlich Comedy teilen und so,
same.
Aber ich wollte schon so, ey, hier ist Nikolai Binner, weißt du so, das wollte schon auch so, ich wollte so ein bisschen zeigen, was ich kann, ging mir auch viel um mich. Und jetzt mittlerweile habe ich gemerkt so, nee, ich will auch einen Service machen, ich will auch was für die Leute machen, ich will etwas machen, wo also mich freut das, ich will immer noch mein Ding machen, klar. Aber dieser Mehrwert, dass es plötzlich Leuten was gibt, der motiviert mich so viel mehr, als wenn es nur darum ginge, für mich irgendwelche Klicks reinzuholen, irgendwelche Likes. Weißt du, was ich meine?
Das ist geil, weil das hält dich bei der Stange langfristig.
Richtig.
So. Davon, du veränderst damit auch was so. Ja. Weißt du, du lässt was da.
Ja.
Das war für mich auch immer so wichtig. Ich will was da lassen. Ich will was verändern, ich will was machen, so, ich will was schaffen, ich will nicht einfach nur Fame sein, Geld machen, Klicks machen und so, ich will irgendwie was bewegen, so. Und es ist größer denn je geworden in der Zeit jetzt gerade auch, weißt du?
Ja.
So eine Talks wie mit so, weißt du, ich habe Talks, die haben 2 Millionen Klicks, 1,5, bla bla bla, krassen Rapper und so. Und
geil.
Ich respektiere die Jungs auch immer noch, weißt du? Herz ist auf jeden Fall für die Menschen da und es sollte auch genauso sein, aber ich freue mich jetzt auch, so eine Gespräche zu machen mit Carsten Stahl, wo es um Kinderschutz geht, wo es um gegen Mobbing geht, wo es um Menschen geht, so, wo es darum geht, Gesetze zu verändern gegen Pädophilie und so eine Sache.
Ja, Mann.
Und auch mit Michael Kur jetzt, wo es auch um die Maßnahmen geht und um Politik und um diese ganzen Sachen. Das fühlt sich für mich dann so richtig so, boah, Digga, da lässt du was da. Weißt du, wie ich meine so?
Geil.
Weil ich habe auch irgendwie ein Talent, auch so, dass die Leute sich krass bei mir öffnen irgendwie. Und irgendwie kann ich da, wegen meiner Emotionalität, glaube ich auch, werden Menschen auch in meinen Talks sehr emotional und so. Und das ist halt was ich nutzen muss. Und ich will das mehr denn je nutzen für was Gutes, so, für Menschlichkeit.
Ja,
weißt du?
Das machst du schon, ja.
Ja.
So. Das merkt man auch. Das weißt du auch, Digga.
Ja.
Das ist geil.
Das ist das Ziel, Digi. Bald international, so auf Weltniveau.
Digga, ich wünsche es dir. Und wenn du dran glaubst, dann wirst du da ankommen, Digga.
100%.
Du hast die Energie dafür. Du hast die Attitude, du hast die Energie. Du hast die Sexiness, Alter. Du hast die Sexiness. Und ich habe die Lederjacke dafür.
Wie lange sind wir drauf schon? Geil. Ich wollte jetzt nochmal fragen, wir haben ja geschrieben und so, und dann hast du gemeint, du fliegst jetzt auch nach Mexiko.
Ja, Mann.
Anfang März oder was?
Richtig, genau.
Wann?
Am 4. März, ja.
Ah ja, okay, krass.
Vorausgesetzt, ich komme mit dem Transit nicht in Schwierigkeiten, weil ich ja umgeimpft
bin. Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, da gibt es keine Probleme.
Ja.
Also so wie ich das mitbekomme, beim Umsteigen wird da auch nichts kontrolliert oder so. Du gehst direkt zum nächsten Gate und bist ja eh wieder weg. So,
ja, genau.
Du gehst ja nicht ins Land rein.
Ja.
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 Krass, und was machst du in Mexiko?
Digga, einfach ein bisschen Nazi sein, rechts sein, was man halt so macht in Mexiko, ne? Einfach die Deutschlandflagge hochhalten, Alter. Nee, ich werde einfach ein bisschen irgendwie am Strand. Ey, ganz ehrlich, ich will Sachen erleben. Ich will Delfine sehen, ich will Haie sehen. Gibt's in Mexiko Haie? Delfine, ich habe mich nicht informiert.
Ja, ja.
Perfekt, dann.
Gibt's sogar so vor Ort mäßig. Am letzten Tag, wo ich abgereist bin in Cancun, da war ein Hai im Meer, wo ich gerade...
Mega geil, genau. Deswegen, ich fliege auch nach Cancun und von da aus werde ich dann exploren. Also ich werde nicht in Cancun bleiben, sondern werde so ein bisschen so unterwegs sein.
Komm nach Tulum.
Nach Tulum? Ja?
Das ist meine Hometown.
Ja, ist das weit von da?
2 Stunden.
Digga, klar, dann komme ich safe rum. Bist du da dann auch, oder was?
Ha?
Bist du da dann auch?
Ja, ich werde im März auch wahrscheinlich da sein.
Junge,
ich wie lange bleibst du insgesamt?
Einen Monat.
Ja, okay, gut. Dann lange, werden wir uns sehen.
Ja, dann machen wir.
Safe. Ich habe auch eine Freundin, also meine ganzen Sachen, die ich habe, meinen Roller, also ich habe einen Scooter mir gekauft.
Geil,
ja, Alter. Ich habe einen Bildschirm, ich habe Boxen, ich habe alles, komplette Equipment, steht gerade in Cancun bei einer Freundin von mir.
Geil, geil.
Ja.
Geil.
Also hast du schon Unterkunft und so?
Nein.
Ja, vielleicht kann ich dich da connecten, Alter.
Digga, das wäre killer.
Safe, weil die macht auch Airbnb.
Ah ja, der
ist
mega.
Eine Deutsche, ist auf unserem, genau auf unserer...
Super.
Same Vibe.
Ja, guck, so geht. Perfekt, so. Da hat sich schon geregelt. Ja, lass machen, auf jeden Fall. Nee, will ich hin. Genau, ich habe einfach Bock, genau. Ich will so ein bisschen so, ich will tauchen, Haie sehen. Ich habe heute Nacht von einer riesigen Schildkröte geträumt. Ich will eine riesige Schildkröte sehen.
Geil.
Einfach so ein bisschen, ja, rumeiern. Einfach eine gute Zeit haben, ein bisschen feiern. Ich bin mit einem Kumpel zusammen am Traveln. Einen sehr guten Freund, auch richtig solider Herzensmensch. Ein witziger, geiler Typ, einfach cooler Typ. Und, Ich will Abenteuer, weißt du, ich will was erleben, ich will ein bisschen auf die Kacke hauen, auch ja, ein bisschen feiern,
Mexiko auf jeden Fall richtig.
Dschungel, alles, ich will alles, Digga, ja. Ich will einfach...
Jungle Party, du musst Jungle Party in Tulum,
wow. Ja.
Gott, Digga, wir sind da teilweise also mit, dafür wirst du mit so Vans abgeholt, ne, also du kaufst vorher ein Ticket, die bringen dir das Ticket vorbei oder du kriegst es geschickt,
Digga.
Da kommst du aber nur ran, wenn du in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und so drin bist, das ist nicht offiziell, und
also
das ist nicht
so richtig offiziell. Bist du denn drin oder was?
Ah? Ja, ja, überall, ich kenne alle.
Alhamdulillah, wie
geil. Tulum habe ich schon richtige so... Auch Playa del Carmen und Cancun habe ich schon richtig meine... Ich war ein Jahr da.
Geil.
Weißt du?
Also ich habe ein Jahr da richtig gewohnt. Ja,
genau.
Fett, Digga.
Komplett mit allem drum und dran, so, weißt du?
Ja.
Und da gibt es halt Dschungelpartys, Bro, die sind so crazy, Bruder. Du wirst dann von einem Van abgeholt und der Van fährt halt wirklich, also bei meiner Dschungelparty, bei der krassesten, der ist halt wirklich eine Stunde lang in den Urwald reingefahren, ne?
Krass.
Also du fährst da nur über so Huppel und so, ja. Und du denkst dir schon so, das ist schon creepy, so.
Ja.
Du bist mitten im Dschungel in der Nacht so mit ein paar Leuten im Van und denkst so, okay, krass, wo fährt der hin?
Ja.
Weißt du, ich werde so, und dann kommst du da an.
So, nimm dir jetzt gleich meine Organe raus, ist irgend so ein Kartell,
so, so.
Meine Nieren verkauft, Alter.
Dann kommen die da an, dann kommst du da an und dann sind da schon so Maya-verkleidete Menschen, die machen so Geräusche und dann dieses Rauchding und so und dann steigst du aus dem Bus aus, kommst du an, Lichter, Feuertänzer, mitten im Dschungel ist dann da auf einmal so eine Cenote, hast du schon mal gehört, Cenote?
Nee.
Das sind so unterirdische Löcher, wo quasi dann Wasser hochgekommen ist.
Ah, doch, doch, habe ich schon mal gehört.
Ja, genau, und da ist halt dann so ganz klares Kristallwasser und dann ist da so eine Feuerstelle aufgebaut, hinten ist ein DJ, der spielt dann Musik.
Oh,
die Lichter, Bruder.
Ja, geil, Alter. Geil.
So, also da, ey, Bro, was ich da erlebt habe, also auch so eine Freiheit zu spüren und dann... Wir haben da halt einmal bis, wirklich, das geht von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags wieder so.
Ja,
weißt du, die Sonne geht auf. Alle sind am Dancen, voll positiv und so. Krass,
geil,
also, wirklich ganz krass.
Geil.
So, das kann ich dir nur ans Herz legen.
Okay,
so.
Digga, das da, ey, jetzt hast du dich verpflichtet, quasi inoffiziell mich auf so eine Party zu schleppen.
Ja, wir gehen zusammen, Bro.
Alles safe, Digga.
Aber
geil, lass machen.
Auch Leute da, ich weiß ganz genau, die Leute, die ich dir vorstellen werde, das ist so eine Wellenlänge, weißt du?
Super. Ja, ja, Mann. Ja, da hab ich Bock drauf, Alter.
Geil. Ich freue mich auch wieder endlich drüben zu sein, so.
Und du willst da hinziehen, so richtig fest wieder?
Mein Ding ist halt, ich möchte das international auf jeden Fall machen, so.
Mhm.
Und ich habe halt in Tulum schon so viele Connections, dass ich halt da sehr viele Leute kenne, mhm. die halt auch Englisch sprechen und die halt irgendwo krass sind, wo ich ansetzen kann, was Talks angeht, so weißt du.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall mein Ziel, da hinzugehen, da ein paar geile Talks zu machen. Mit einer Freundin zusammen werde ich wahrscheinlich hingehen,
mhm.
die mich schon zum ersten Mal dahin gebracht hat, so.
Mhm.
Und also für immer bleiben ist es für mich nicht in Mexiko,
ja.
aber es könnte für mich halt ein Step sein.
Ja.
Also ich denke, ich werde dann in den Staaten erstmal landen, so.
Wo willst du hin? Hast du schon eine Idee?
Miami hat es mir krass angetan.
Miami.
Also ich war in Miami ein paar Tage auch, wo ich drüben war in Mexiko, weil du musst nach einem halben Jahr ausreisen wegen Visum.
Mhm.
Dann bin ich nach Miami gegangen ein paar Tage und bin dann wieder zurückgekommen.
Mhm.
Und das hat mir schon so krasse Flavor, also es war halt genau mein Ding, ne?
Geil.
Sport, Fitness,
ja.
so da
Körperkultur.
Hab ich mich, ja, genau, da habe ich mich halt krass wohlgefühlt. So, ne? Trotzdem
geil.
Noch die Vibes mit Palmen und Beach und so, mhm. ziemlich viele lockere Menschen auch da. Hat mir schon krass angetan, aber wo ich am Ende lande, weiß ich nicht. Ich will unbedingt Jamaika abchecken. Ich will unbedingt nach Afrika noch gehen. Vielleicht ende ich irgendwann in Afrika, ich weiß nicht. So.
Ja, Mann.
Man weiß es nicht ganz genau,
aber ja,
ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier sein wird. Also Germany ist für mich halt schwer, weil jetzt gerade nach dem Jahr, in dem ich da drüben gelebt habe, ich merke halt die Sonnenenergie und dieses positive, diese positiven Menschen um einen herum, die teilweise gar nichts haben, wirklich nothing, aber trotzdem dich mit ihren Augen anlächeln, so. Das ist halt, das gibt mir Lebensfreude und Lebensenergie,
ja.
so,
ja.
weißt du? Und die wird halt hier dann wieder rausgesaugt, so.
Ja.
Auch wenn ich hier viele Vorteile habe, so,
ja.
du hast hier viele Vorteile. Ich will Deutschland nicht so kacke reden.
Ja.
Aber diese Länder, glaube ich, also ich bin ein Sonnenmensch, so. Ich glaube, ich muss in die Sonne.
Ja. So. Fühl ich voll, Digga. Fühl ich voll. Wobei, ich halt auch ganz gut irgendwie in diesen Krummlicken aus. Ich hab, weil hier, ich komme hierher, so, weißt du?
Ja, es sind vielleicht auch die Gene, weißt du? Ich bin ja, auch schwarz, ja. So, weißt du? Ich ja, meine, ja. Vielleicht nehme ich das auch alles besser an, so mit der Sonne und so. Weißt du, ich meine, so, ja. Ich bin halb Deutscher, halb Afroamerikaner, aber ich habe das halt in mir und ich fühle mich halt direkt, wenn ich an so einem sonnigen Ort bin mit Beach und Natur, fühle ja. Ich mich halt direkt zu Hause irgendwie.
Ja, safe, natürlich. Es ist halt auch einfach natürlich irgendwie auch geiler. Und was du sagst, halt, die Vibes sind halt so krass. Ne? Ja. Ich meine, du merkst es halt so, wenn du mit dem Flieger in Deutschland an, du kommst am Flughafen an, ne? Und es ist wie so, als würde sich so ein Mantel um dich legen. Ja. Aber kein angenehmer, weißt du, ja. Sondern eher so, es macht so alles ein bisschen zu.
Ja, genau.
Du merkst, so, die Leute sind wieder ein bisschen starrer und angepasster.
So, ja, du bist
und alles sind irgendwie so, alles irgendwie so ein bisschen so. Und das ist irgendwie so, hä? Ey, Mann, wo sind die Ladies, die mit dem Arsch gewackelt haben unter der Palme, Digga? Wo sind die Palmen? So, hä? So, es ist halt vorbei irgendwie. Ja. Ne? Und ich fühle das voll. Also jedes Mal ein komisches Gefühl, wieder in Deutschland zu landen. Auf der einen Seite, klar, wie du dieses, okay, ich bin zu Hause, gibt so ein bisschen Sicherheit und so, ich kenne ja alles. Aber immer wieder dieses, so du landest und du siehst erstmal immer diese Wolkendecke über Berlin oder Frankfurt, je nachdem, wo du landest, und du siehst immer diese krasse Wolkendecke erstmal und denkst so, okay, welcome home, Alter.
Und man gewöhnt sich auch krass schnell daran, habe ich gemerkt, so. Ja. Nach ein paar Wochen bist du schon wieder richtig in diesem deutschen Modus so, ne? Drin, so bist du richtig wieder in diesem Ding. Ja. Selbst nach einem Jahr Mexiko, Digga, bei mir, weißt
jedes
du?
Mal so, ich bin 2 Wochen in Deutschland, ich schreibe sofort wieder Falschparker auf, Digga, ja. Mein Fernglas, Digga. Ja, immer das Gleiche. So.
Oh ja, ich habe übrigens auch richtig behindert geparkt unten, Alter. So schräg auf dem
Bürgersteig. Keine Sorge, ich schreibe keine Falschparker auf. Würde ich echt nicht machen, so deutsch bin ich nicht.
Geil. Ey, ich würde sagen, war geil.
War, Digga, war sick, Mann.
Sehr entspannter Talk, Nikolai.
Geil, danke, Mann. Danke dir.
Checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung ab, meine lieben Freunde. Da wird dein Instagram-Profil und dein YouTube-Sachen wird auch unten verlinkt sein. So.
Korrekt, ja.
Checkt die ganzen Sachen ab, Freunde. Ich würde sagen,
vielen Dank.
Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Komm ins Café oder auch schon am Mittwoch. Mal schauen. Bis dann, bleibt stabil.
Vielen Dank.
Und lasst euch nicht verarschen.
Tschö.
Skrr.
Skrr.
Geil. Ja. So richtig durchgefloht.
Geil. Alter. Einfach, Digga. Das war einfach wie so ein richtig entspannter Schiss. Einfach so.
Rausgeflattert, Alter.
Ja, ja. Und du musst am Ende nicht mehr abwischen. Das ist einfach so ein Trocken. Weißt du? Das war einfach perfekt.
Ja, also auch null vorbereitet.
Digga, aber so.
Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir nochmal das Nightwash von vor 2 Jahren reingezogen.
Ja, mit dem ARD und Chill oder was?
So, genau.
Ja, genau.
Lustig.
Danke.
Aber ich fand's krass. Gerade so die ersten, so krass, was wir so für Gemeinsamkeiten, was für ein Flow ergeben hat.
Ja,
so.
Ja.
Heftig.
Aber ich habe sofort gemerkt, als hier die Tür reingekommen ist, so. Und sofort, ich wusste, okay, wird chillig, wird gut. Ich habe gar keine Frage, so. Das sind so einfach so.
Die Energie.
Es gibt so Leute, da lockt es sofort.
Ja, weißt voll,
du? Ich meine, die Energie, Magnet, voll. So passt einfach.
Voll, Digga.
Ja.
Krass, Alter.
Ja.
Killer.
Ja, cool.
Jetzt ausmachen?
Ja, mach was. Skrrr.